Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und eigentlich schon für Anfang dieser Woche vorgesehen, muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass es an mir lag. Thomas stand in den Startlöchern, wie Toni Martin sonst auf dem Startblock von einem Zeitfahren, heiß wie Frittenfett und bereit, um sein Leben zu podcasten. Und ich habe dann am Dienstag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Guten Abend, Thomas.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Wie groß war die Enttäuschung? Wie groß war das Entsetzen? Wie viel Sorgen hast du hier um mich gemacht?
Na, es war nicht wie bei Laurent Fignon 1989 8 Sekunden, die mir gefehlt haben, sondern 2 Tage. Von daher konnte ich das verkraften.
Ja, wie schön du immer solche Querverweise noch geschichtliches Wissen einfließen lässt. Das ist sehr, sehr nett. Vielleicht hört man es auch immer noch an meiner Stimme, dass die noch nicht da ist, wo sie vielleicht sein könnte.
Ist ja. Noch im Formaufbau.
Ja, ist noch ein Formaufbau, genau. Wir befinden uns ja noch Anfang der Saison, ne? Da ist das durchaus erlaubt. Nee, irgendwie, ich vermute, die meisten, die mit Kindern zu tun haben, also beruflich oder auch privat, kennen das ja, dass man, wenn Satan was einschleppt, egal was es ist, dann hat man es auch. Und es hat mich einfach nur ein bisschen irgendwas so Grippemäßiges erwischt und ja, ist nicht schlimm. Werde ich überleben. Sollten deswegen bei dieser Folge irgendwie kurzfristig irgendwelche Ausfälle sein im Sinne von, also Ton ist mal weg kurz bei mir, dann liegt das einfach daran, dass ich euch nicht daran teilhaben lassen möchte, wie ich mich ins kurz übers Mikrofon ergieße. Das soll ja nicht sein. Das möchte ich euch ersparen. Und also dann nicht wundern darüber. Ansonsten hoffe ich, dass es euch allen zu Hause gut geht und es gibt Schlimmeres, also ich war schon schlimmer getroffen und ich denke mal, dass wir da hier ganz gut durchkommen und bin jetzt mal gespannt, was der Thomas mir erzählt. Ich war einer der wenigen Fälle, wo ich zumindest einmal auch ein bisschen was in Rennen reinschauen konnte oder ein bisschen nachgelesen haben konnte schon. Bin ich mal gespannt, was es so beim Profis auf sich hat. Ich komm dieses Jahr nicht so richtig. Ich glaube, so wie meine Stimme noch in die Saison kommen muss, muss ich da so insgesamt dann noch reinkommen. Wie sieht's bei dir aus? Du bist schon total top.
Ja, Saison läuft ja jetzt ganz gut schon und von daher jeden Tag jetzt Radrennen, das macht richtig Spaß.
Ja, ich muss mal gucken, wann ich so richtig einsteige. Ich glaube, dieses Jahr wird's eine schwierige Saison für mich. Also, dann wird ich auch nicht jünger, ne? Also,
so. Lass dich nicht abhängen.
Nee, abhängen nicht. Ich werde später in die Saison einsteigen. Aber dafür umso gewaltiger ist mein Plan. Dass ich dann, was ich dann mache, weiß ich noch nicht, aber ich werde das Feld von hinten aufrollen. Ganz großer Plan. Gucken wir mal rein, was du an Rennen vorbereitet hast. Und da schauen wir als erstes in den Nahen Osten. Ja, doch, das ist Nahe Osten, ne? In die UAE, die Vereinigten Arabischen Emirate. Da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, über die ersten Etappen. Dort gab es dann noch bei der UAE-Tour, bei der dritten UAE-Tour, Etappe Nummer 6. Also wir hatten 1, 2, 3, welche hatten wir schon? 1, 2, 3, 4, 5. Jeder, der einigermaßen in der Grundschule aufgepasst hat, weiß, dass eine Etappe Nummer 6 und 7 fehlen. Da sage ich euch nichts Neues. 6, 7. Welche fehlen dann noch? Da fehlten noch.
Ja, Nummer 6 und 7. Genau. Also zum Schluss noch 2 Sprintetappen. Zum Abschluss der Rundfahrt stand mehr oder weniger ja schon fest, dass Tadej Pogacar nach der zweiten Bergankunft das Ding gewinnen wird. Und Etappe Nummer 6 war eine Flachetappe von Deira Island nach Palm Jumeirah. 165 Kilometer. Soweit würde man sagen, keine großen Ereignisse, wenn man auch das Ergebnis am Ende betrachtet. Sam Bennett gewinnt den Sprint vor Elia Viviani und Pascal Ackermann. Leider wurde diese Etappe auch wieder von Stürzen geprägt und da hat es den Florian Stock, den wir in der letzten Sendung als neue deutsche Hoffnung schon am Himmel gesehen hatten, schwer erwischt.
Weißt du, was danach, also ob danach was nachgekommen ist? Also wie jetzt das Ergebnis von irgendwie so medizinischen Bulletins aussah?
Ja, hat sich wohl die Kniescheibe und mehrere Rippen gebrochen.
Ja, muss man alles gar nicht hören. Schnell weiter. Das klingt nach mindestens 3, 4 Monaten Ausfall, wenn nicht sogar.
Ja, es sah nach so einem banalen Unfall eigentlich aus. Aber wie man das in dem Artikel auf dem Bild hier auch sieht, den wir verlinkt haben, ist er da scheinbar irgendwie auf den Bordstein gefallen.
Ach, Das klingt, oh. Aber da dreht sich mir direkt immer alles um. Also ich kann sowas nicht sehen. Nee. Ich muss auch immer noch, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne, mit Schrecken an diesen, es gab doch mal diesen berühmten Fußballer, wo der sich diesen offenen Bruch geholt hat von Borussia Mönchengladbach.
Ewald Lienen,
ja, wurde mal Oberschenkel. Wenn ich das schon sehe, da habe ich schon Gänsehaut. Wenn ich nur den Namen Lienen höre.
Es gab auch mal einen, den hat ein Hund gebissen.
Ein Hund gebissen?
Ja, in den Oberschenkel.
Oder ja, nee, das hat er gesagt. Das finde ich nicht so schlimm. Also dieser offene Bruch, dieses schreiende Gesicht, das würde ich noch. Na, nee. Aber ist ja nur Fußball. Da passiert ja sonst nichts. Deswegen ist das nicht so schlimm. Etappe Nummer 7 war dann auch wieder eine Sprintankunft. Die ging dann von Yasmal nach Abu Dhabi Breakwater. Ach, komischer Name da. Was heißt komisch? Also Breakwater Horizon war doch diese komische Ölplattform, oder? Die untergegangen ist, oder?
Ja, da gab es auch diverse oder Dinge an der Strecke, wo irgendwie, glaube ich, mal so ein Ölmuseum oder sowas, wo die dann auch lang gefahren sind. Also von daher, die machen sich das da scheinbar auch in Sachen Tourismus mittlerweile ganz clever zunutze in den Emiraten.
Ja, aber also Öltourismus, das klingt so ein bisschen komisch, finde ich.
Wer weiß, vielleicht ist es in 100 Jahren auch im Museum. Also guck mal an, damals haben die noch mit Öl gearbeitet.
Die Idioten. Ja, klar, wahrscheinlich, ne? Also wie man sich heute vielleicht irgendwelche in so Naturkundemuseen irgendwelche Köhlerhütten anschaut. Das mag sein, aber jetzt kommt einem das schon noch ein bisschen komisch vor. Auf dieser Etappe auch Sprintankunft gab es dann für Caleb Ewan wieder was zu holen, der vor Sam Bennett, Phil Bauhaus, 3. Platz erfreulich und 6. Platz vielleicht noch zu erwähnen, André Greipel das Ding abgeschossen hat.
Ja, auch dazu. Also Caleb Ewan hat da endlich mal diese Phalanx von Sam Bennett durchbrochen, war an dem Tag auch wirklich der Stärkste und André Greipel fand ich ganz erfreulich. Da gab es später irgendwo, ich glaube auf Instagram habe ich das gesehen, von Velon so ein Post, wo diese ganzen, die posten dann immer am Ende der Etappe die Wattdaten aller Fahrer und da hatte Greipel den höchsten Wert. Von daher macht es in Sachen Form schon Hoffnung, dass er da vielleicht nochmal einen Sieg einfahren kann dieses Jahr. Also scheint die Form doch wieder einigermaßen nach oben zu gehen.
Ja, ich glaube, das würden wir uns alle wünschen. Gibt es eigentlich irgendeine Information? Also muss ich gestehen, ich habe es nicht mitbekommen, wie das bei André Greipel vertragstechnisch aussieht. Also ich glaube, er hat noch für diesen und nächsten Jahr einen Vertrag bei Israel.
Bis 2022, ja. Also bis Ende nächsten Jahres. Ja.
Also müssen wir uns noch keine Sorgen machen, dass wenn er dieses Jahr nichts gewinnt, er weg vom Fenster ist. Aber ich glaube, wenn er dieses Jahr nicht so, also ich glaube, er hat ja auch einen gewissen Anspruch an sich selber und jetzt mit 38, wenn er dieses Jahr immer nur überall hinterher fahren würde, dass die Motivation dann noch mal fürs kommende Jahr zu finden, glaube ich, stelle ich, oder? Er macht diese Trainingstierrunde, er macht da mit den Jungs so viel, hat so viel Spaß, dass er es mehr so als betreuten Urlaub sieht. Aber ich denke, wir alle würden uns wünschen, da nochmal einen oder anderen, vielleicht auch einen großen Sieg zu sehen von ihm. Und ja, am Ende hat dann, wie du schon eben so ein bisschen hast durchklingen lassen, der Sieg sich nicht mehr nehmen lassen, Pogacar vor Adam Yates, der für Ineos jetzt unterwegs ist, und Almeida, der Almeida von Quickstep, Joao, wie spricht man das aus? Ich war ja noch in Portugal.
Joao.
Portugiesisch ist auch eine schwierige Sprache, finde ich. Joao. Almeida. Ja, also insgesamt als Auftakt, glaube ich. Die haben in sonnigen Gefilden relativ oder vermeintlich nicht von Corona gebeutelt. Dort einen schönen Auftakt gehabt, gutes Wetter zum Trainieren, viele Kilometer gefahren. Ich glaube, das ist so das, was alle von da mitnehmen.
Ja, um die 1200 Kilometer waren es, glaube ich.
Ja, ich glaube, viele sehen das auch als gutes Trainingslager, oder? Also mit der Truppe ein bisschen zusammen.
Na klar.
Und dafür ist es vielleicht nicht schlecht, wobei ich da immer noch, aber das fast möchte ich, glaube ich, gar nicht erst aufmachen, diese teilweise etwas fragwürdigen Umstände in diesem Land, die mich nicht so glücklich machen. Naja, wurscht. Aber der Fußball kann ja auch eine Werbung da veranstalten. Das geht ja auch alles ganz einfach. Ups, da habe ich jetzt kurz auf Pause gemacht, das war gar nicht meine Absicht. kommen wir zu dem Land, wollte ich sagen, wo es schon lange, erinnerst du, gab es mal eine Fußball-WM oder EM Belgien? Ich glaube schon, aber ich kann mich dann, da war ich ganz klein, habe ich so eine Erinnerung.
Ich glaube, die Niederlanden und Belgien, die haben mal was zusammen veranstaltet. Ja.
Aber ist auch schon lange her, oder? Also ich.
Es müsste Anfang der 2000er, glaube ich, gewesen sein.
Echt? Ich hätte noch länger gedacht. Muss ich mal kurz gucken, weil ich habe da so Europameister. schafft Fußball Belgien. Also jetzt kommen irgendwelche bekloppten war hier, wie heißt das, Qualifikationsspiel und so. Das ist natürlich für den Eimer. Naja, egal.
Euro 2000, ja.
2000?
So ja, ist in Belgien und den Niederlanden vom 10. Juni bis zum 2. Juli. Und
davor? Dann wahrscheinlich muss man, ich bin ja ein bisschen älter. Gibt es da auch was? Europa, also eine Weltmeisterschaft wird man ja bestimmt nicht gemacht haben. Europameisterschaft, Fußball. Hast du so eine Übersicht, wann, also so in welchen Ländern? Vielleicht, muss man nachgucken. Ja, hier, 1972, Belgien. Ach nee, das sind die Teilnehmer. hier, Gastgeber. Belgien 1972, das meinte ich nicht. Da bin ich ja dann noch. Ja, doch, 72, hab ich schon in die Zukunft gucken können. Nun ja, wurscht. Aber kommen wir nach das Wichtigere, das viel Wichtigere in Belgien ist der Radsport. Und da gab es Omloop Het Nieuwsblad am 27. Februar, also schon ein paar Tage her, von Gent nach Ninove, wird es vielleicht ausgesprochen. Und da war ich überrascht, als ich in das Ergebnis gelesen, also freudig erregt, würde ich fast behaupten, als ich gelesen habe, dass Heinrich Hausler Philipp Gilbert geschlagen hat. Was ist mit dem Heini?
Tut die Cross-Saison scheinbar gut, ist er ja in diesem Winter als Vorbereitung ins Gelände gegangen und auf seine alten Tage, klar, er hat die Erfahrung und auch die Zähigkeit für solche Rennen plus die Vorbereitung jetzt im Gelände, da merkt man generell, diese ganzen Crosser, die stehen da bei den Klassikern schon voll im Saft und haben dadurch ja offenbar einen kleinen Vorteil auch gegenüber der Konkurrenz. Ja, es war die erste Klassik des Jahres, erstes richtige World Tour Klassikerrennen und zwischendurch sehr animiert, dadurch auch wieder durch den König Quickstep. Alaphilippe, der hat da schon ganz früh die Lunte angezündet und ist da über 30 Kilometer vom Ziel schon weggefahren und ist dann aber mit seiner Aktion nicht durchgekommen, somit musste der König Quickstep die Taktik umstellen, aber wohl dem, der dann auch noch einen ganz schnellen Sprinter mit Ballerini dabei hat.
Ja, also bei solchen Rennen haben die wahrscheinlich immer mehr als ein Ass im Ärmel und wie ich zumindest im Ergebnislisten entnehmen konnte, hat Davide Ballerini das Ding dann abgeschossen vor Jake Stewart, guter Mann, auch so ein Name, der mir bis dato
ja, Neoprofi, hä?
Mit 21 Jahren. Nie untergekommen ist. Ich kenne nur Jackie Stewart, den Rennfahrer. Also Autorennfahrer, glaube ich, vom Namen her, aber noch nie irgendwo unterkommen. Brite im Diensten des französischen Teams, der aber offensichtlich seit 2019 da schon mit Farmteam und so weiter, ne, Continental-Team, sich so ein bisschen hochgearbeitet hat. Und
ja, aber würde man auch nicht denken, mit 1,75 und 66 Kilo eher einer für die Berge tendenziell als für so ein hartes Klassikerrennen.
Ja, aber er fährt da schon immer, also scheint so ein Fahrer zu sein, ne? Also wenn man sich jetzt hier mal anguckt, was er, wo er 2016 und 2017 unterwegs war, also das sind schon viele so von diesen belgischen Rennen, wo er unterwegs ist und scheint auch sein Terrain zu sein, ne? Tour de l'Avenir, wie spricht das mal aus? Avenir?
Tour de l'Avenir.
Der L'Avenir, 11.2018, was ja auch immer so ein Gradmesser ist für die jungen Profis, also und Eschborn Frankfurt. Auch schon mal Dritter geworden in der Jugendwertung. Scheint wohl jemand zu sein mit Potenzial, der auch schon viele Kilometer bereit ist und in der Lage ist, viele Kilometer im Jahr runterzureißen. Nicht schlecht. Also, herzlichen Glückwunsch zumindest zu dieser Leistung schon mal. Zweiter da zu werden, ist nicht ohne. Und die Konkurrenz war da ja auch nicht nur irgendwelche Schafe, die da kurz auf dem Weg rumstanden.
Nee, das war die Elite der Klassikerfahrer. Und man muss dazu auch sagen, dieser Sprint zum Schluss fand ich recht vertrackt. Also diese Zielanlage, da ging es ein paar Mal links und rechts. Und da war es extrem wichtig, die richtige Position zu haben. Und das sieht man ja auch in so einem Sprint. Und Philipp Gilbert kommt da auf Platz 5 rein, vor allem bedingt dadurch, dass er natürlich erfahren ist und dann weiß, wo er sich hinstellen muss, wenn der Sprint beginnt. Und dann halt so Leute ja wie ein Seneschal, die potenziell schneller sind als er, kommen natürlich dahinter rein, weil die nicht so gut positioniert waren.
Ja, und Nils Pollitt zumindest auch schon mal Top-10-Platzierung. Das nimmt man auch schon mal zum Anfang der Saison mit, ne? Also schaden tut das ja mit Sicherheit auch nicht. Ein nächstes der belgischen Rennen. Das sind, also diese ganzen Rennen finde ich ja sehr, sehr nett und unterhaltsam, aber die Aussprache werde ich...
Körne, Brüssel, Körne.
Körne, okay. Du hast gerade ein bisschen marktschreierisch so rausgehauen, sehr schön. Und ich habe mich jetzt hier auch noch, ich habe das Dokument kaputt gemacht, alles kaputt gemacht. Körne, Brüssel, Körne. Auch wieder.
Ja, auch ein Rennen mit 197 Kilometern. Kann man immer sehr gut sagen, so langer Anlauf über Hellinge und dann läuft's flach aus mit der Gefahr für Windkanten zum Schluss dann immer noch. Ja, auch das war wieder sehr, sehr animiertes Rennen. Vor allem durch einen Fahrer, durch Mathieu van der Poel, der da, viele Events gesehen haben, 80 Kilometer vor dem Ziel einfach schon mal angegriffen hat und sich gesagt hat, ja, ich komme jetzt hier durch. Und es hätte auch fast gereicht. Also die wurden, er wurde mit seiner kleinen Gruppe da wenige Kilometer oder, ja, war glaube ich nur anderthalb oder zwei vor Ziel angeholt.
Aber wie wertest du das jetzt? Ist das jugendlicher Leichtsinn? Ist das dumm? Also Dummheit klingt hart, aber ist das einfach noch Unerfahrenheit oder ist das einfach Spaß an der Freude? Und damit macht er uns ja auch Spaß, das muss man ja auch mal ehrlich sagen.
Ja, letzteres würde ich sagen, es ist einfach Spaß daran, Rad zu fahren. Das sind halt genau die Fahrer, die wir über so viele Jahre gefordert haben, die ihrem Renninstinkt vertrauen und nicht nach SRM fahren, sondern dann einfach dann losfahren, wenn sie denken, wann es für richtig ist. Also Remco Evenepoel ist beispielsweise auch so einer, der da einfach losfährt, oder auch ein Tadej Pogacar. Von daher, die nehmen ihr Herz in die Hand und das ist ja meistens gar nicht so verkehrt, wie man sieht.
Auf gar keinen Fall. Und es ist ja sogar auch vielleicht am Ende des Tages, selbst wenn sie dann auf ihre Karriere zurückbringen und nicht so viel Siege eingefahren haben wie manch anderer Profi, das, was ja durchaus möglich ist. Ne, das ist so ein bisschen, sie werden ja auch dafür geliebt, was sie da machen. So blöd das klingt, ne? Aber ich finde es das auch, dass die sind, vielleicht ist das auch wieder, ne, wie wir schon oft über Generationen gesprochen haben, vielleicht ist die Generation SRM vorbei und es ist jetzt Generation Herz aufs Pedal. Und ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass uns das über die nächsten Jahre, wenn das jetzt diese Trendwende ist oder war, noch ein bisschen mehr Freude machen wird. Ich hoffe es zumindest oder gehe im Moment eigentlich ganz stark davon aus, dass es so ist. Und ich glaube, er wird sich dann auch nicht ärgern. Ne? Also wenn das jetzt zum 10. Mal nicht geklappt hat, beim 11.
Nee, wenn es jetzt vielleicht bei der Flandern-Rundfahrt gewesen wäre, dann vielleicht schon etwas, aber bei so einem Rennen jetzt, Körne, Brüssel, Körne, ist er jetzt zwar nicht auf World-Tour-Niveau, auch ein beachtlicher Klassiker, aber da, wenn nicht da, wenn willst du sowas sonst ausprobieren?
Ja, haben wir eigentlich schon gesagt, wer gewonnen hat dann am Ende?
Nee, also dann ging es ja so, dass da hinten die ganze Zeit die Gruppe um einen Van der Poel gejagt wurde von einer weiteren Verfolgergruppe. Die wurde irgendwann von der dritten Verfolgergruppe aufgefahren. Man sieht ja, am Ende kamen 30 Fahrer zusammen an. Also ein recht kleines Peloton. Ja, und da war dann dementsprechend auch die Manneskraft, also die Leute, die da noch nachfahren, sehr, sehr begrenzt in dieser Gruppe. Und deshalb hatte auch Van der Poel so gute Chancen, mit seinen Leuten durchzukommen. Aber am Ende dann einen Sprint, ganz clever gemacht von Drexiger Fredo. Die haben wenig gearbeitet, waren aber im entscheidenden Moment da, um Mats Pedersen in die richtige Position für den Sieg zu fahren.
Ja, der Weltmeister von 1900, oh mein Gott, 2019, 19 kam drin vor, aber in einem anderen Jahr, an einer anderen Stelle. Wo ich damals noch so ein bisschen dachte, als er den Weltmeistertitel geholt hat, One-Hit-Wonder vielleicht, einmal Glück gehabt oder so etwas, ne? Also ist noch nicht so. Aber im Grunde genommen, also ich will nicht sagen, dass er jetzt von jedem Tag 1A-Ergebnisse rausfährt, aber ist ein Name, der immer wieder auftaucht.
Ja klar, also ist auch vor allem, was die Sprints angeht, der kann sowohl einen Massensprint gewinnen, als auch bei diesen hügeligen Klassikern ist er einer der Besten. Also und daher ähnlicher Fahrertyp, ein bisschen finde ich wie Tom Boonen damals, der das auch ganz gut konnte. Und für mich entwickelt er sich aber immer weiter so in Richtung Weltklasse-Sprinter. Also da war ich im letzten Jahr schon überrascht, was der da für Ergebnisse teilweise rausgefahren hat.
Habe jetzt gerade mal geguckt, lustigerweise habe ich eine Mannschaft gefunden, wo er damals gefahren ist. Da ist er zusammengefahren mit, Achtung mal kurz, die Nostalgiebrille aufsetzen. Gerald Schiulek, Linus Gerdemann, Lennart Kemner und Fabian Wegmann.
Ich habe jetzt auch mal bei Stölting.
Ja, genau. Bei der Truppe. Sehr, sehr, sehr lustig irgendwie. Dass, also ihn jetzt mit Linus Gerdemann in einem Team, wobei ich ihn, also irgendwie Mats Pettersen jetzt noch so viel jünger.
Da haben wir auch noch ein Trikot zu Hause.
Ach, echt?
Klar. Einer. Vor allem, wenn man das mal dieses Mal, also hier bei Pro Cycling Stats durchklickt, die ganzen Profilbilder von den Leuten da, das sieht dann teilweise mit dem Wissen von heute schon witzig aus.
Ja, auf jeden Fall. Hat Linus Gerdemann eigentlich immer noch die Eisdiele auf Mallorca?
Ich weiß gar nicht, ob die offen haben dürfen.
Nee, bestimmt nicht. Also, aber ob er grundsätzlich noch da ist, naja. Muss ich mal kurz, werde ich mal Kontakte befragen, wie es da aussieht. Naja, das war Kurne, Brüssel, Kurne. Kommen wir zu einem für mich noch unaussprechlicheren Namen. Und zwar von das dritte war Lysamine.
Lysamine.
Von Carignan nach Dour.
Carignan nach Dour.
Ja. Merkst du dir eigentlich die Namen immer, wenn die dann in der Übertragung mehrfach gesagt wurden, so gut oder kannst du mittlerweile so gut Französisch, ist meine Frage.
Ich weiß nicht, ob das einfach, wie soll ich sagen, Intuition ist. Also ich kann zwar kein Französisch, aber ich hatte es mal eine Zeit lang, ob man sich dann so die Aussprache immer so ein bisschen herleitet und bei den meisten ist es halt so, wenn man es dann hört, dann prägt man sich das auch gut ein. Also mir fällt es total leicht, das irgendwie auszusprechen.
Ich bin nur neidisch. Also es ist purer Neid bei mir. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich habe mal für irgendeinen Fahrer, dessen Namen ich absolut nicht aussprechen konnte, der irgendein Rennen gewonnen hat, oder eine Etappe, eine große Etappe bei der Tour oder Giro war das, habe ich mir hinterher mehrfach ein Interview angehört mit ihm, wo er namentlich genannt wurde am Anfang. Und da habe ich mir so oft das Interview angehört, bis ich den Namen richtig aussprechen konnte. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war.
Lieblingsfahrer, den wirst du mit Sicherheit lieben, Emanuel Gebreitsgebier.
Gebreitsgebier? Das kann ich mir aber gut merken, komischerweise. Gebreitsgebier?
Wenn du den Namen lesen würdest, könntest du ihn nicht aussprechen.
Das glaube ich, aber muss ich ja nicht. Also frag mich beim nächsten nochmal bitte, ohne vorher was zu sagen, wie hieß nochmal der eine Fahrer? Und dann muss ich mir merken, Gebreitsgebier. Ich weiß nicht, wie meine Frau das findet, dass ich jetzt hier mit dem Edding an die Wand male, aber dann muss er dann halt durch. Wahrscheinlich denkt sie, ich hätte mir irgendeine Biersorte aufgeschrieben. Gut, also, aber Emanuel Gebralsgebier ist nicht mitgefahren bei diesem Rennen in Belgien, was auch auf einem, also wenn ich das Profil an dem Rundkurs am Ende war, mit 1, 2, 3, 4, 5 Runden, aber John Degenkolb ist da mitgefahren und erfreulicherweise auch gar nicht so schlecht.
Ja, John Degenkolb war schon zuvor bei Köhne-Brüssel-Köhne sehr, sehr gut unterwegs. Also auch einer der stärksten von den Favoriten, fand ich, hat da nur den Sprint vermurkst, war da eingebaut, konnte deshalb nicht eingreifen. Und bei Lysamine am Ende Rang 7, sehr beachtliches Resultat. Wenn man dann aber sich das vordere Tableau anguckt, Tim Millier gewinnt dieses Rennen im Sprint am Ende. Dann war das schon so, dass da man ein bisschen überrascht war, dass Alpecin Phoenix an dem Tag nicht für Mathieu van der Poel gefahren ist, aber das hatte dann ja auch einen Grund.
Genau, und einen Grund, den das Marketing-Team von Canyon, also die haben wahrscheinlich an dem Tag in den Lenker gebissen oder auf den Tisch gehauen oder sonst etwas. Mathieu van der Poel ist sein Lenker gebrochen, so weit, so gut. Oder so schlecht, wie man sich das auch immer vorstellt. Hinterher ging natürlich massig Spekulationen rum, woran es liegt, was da falsch war und ob sich jetzt keine Ahnung, ob jetzt Canyon Rückrufaktion ihrer Lenker macht oder. Also, was ich so gelesen habe und gehört habe, erscheint mir fast immer noch die gängigste und einfachste Erklärung dazu. Und liebe Grüße an dieser Stelle an meinen Kollegen Jonas, mit dem ich diese Theorie schon morgens vor dem ersten Frühstücksbrötchen das jetzt klingt, als würden wir 20 Frühstücksbrötchen verzinken, dass der belgische Handwerker, der da morgen, der belgische Fahrradmechaniker einfach ja, ah, der Dreck hier zur Folge und hat den angedreht und hat einfach mal gedacht, boah, da geht noch was, das machen wir ein bisschen fester. Wenn der so richtig am Horn zieht, dann brauche ich ein bisschen mehr Newtonmeter und hat dann einfach mal die vorgegebenen 8 Newtonmeter überschritten und hat da mal 9 bis 10 draufgehauen und dann hat das Carbon irgendwann gesagt, ah komm, das finde ich nicht cool und ist dann an der Stelle gebrochen.
Genau, das habe ich mir auch gedacht, also dass da der Schalthebel zu fest angezogen wurde und dadurch einfach, wie soll man sagen, das Carbon nachgegeben hat und ja, da irgendwann dieser Lenker gebrochen ist, was dann für mich als Außenstehender nur ein bisschen komisch war, dass dann Canyon den allen Kunden davon abgeraten hat, erstmal diese besagten Modelle zu nutzen, bis die Untersuchung da abgeschlossen ist.
Ja, die werden wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen und man muss dazu auch sagen, Achtung, gefährliches Halbwissen, ich, Canyon hat es ja vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr massiv auf den amerikanischen Markt auch getrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie das gesellschaftsrechtsmäßig oder, keine Ahnung, Haftung, bla bla bla, die werden wahrscheinlich erstmal auf Nummer sicher gegangen sein und möchten das auch erstmal hundertprozentig wissen und möchten natürlich auch nach außen irgendwie so ein als vertrauensbildende Maßnahme das wahrscheinlich auch sagen, ne, hier jetzt erstmal bitte vorsichtig, wir kontrollieren das genau und so weiter und so fort. Man muss ja auch immer gucken,
ja klar, vor allem in Amerika, ne? Man kennt ja da dieses Beispiel mit McDonald's, wo da einer irgendwie sich am Kaffee verbrüht, dann wird er mit Millionenklagen überschüttet.
Ja, genau.
Vielleicht ähnlich könnte das denen da auch ergehen.
Ja, vielleicht war das jetzt auch eher so nach dem, also vielleicht wollt ihr da auf Nummer sicher gehen. Ich halte diese Erklärung auch für die, die am plausibelsten war.
Kann natürlich aber natürlich blöd, ne? Für ausgerechnet so ein Produkt, wo du was, ja, mit einem Alleinstellungsmerkmal, was ja dieser ausziehbare oder ausklappbare Lenker war, eigentlich auf den Markt bringst, dass es ausgerechnet da passiert, zu sagen natürlich dann die Leute, die an sowas kritteln, ja, habe ja schon immer gewusst, das Ding taugt nix.
Ja, ja, klar, das Risiko bist jetzt damit eingegangen, auch wenn wahrscheinlich, also meiner Meinung nach oder mit zumindest so wie wir es jetzt von außen sehen konnten oder wie die Einschätzung ist, also die naheliegendste Erklärung ist ja auch die richtige. So, und also ist ja genau an der Stelle gebrochen, er hat daran gezogen in dem Moment, also das ich glaube nicht, dass das irgendwas mit diesem Verlängerungs- oder Ausziehmodus überhaupt zu tun hatte, ne? Das war einfach jetzt ein Zufall, dass das so ein Lenker war, das wäre mit vielen anderen wahrscheinlich auch passiert, vielen anderen Lenkern und von allen anderen Herstellern sind jetzt einfach zwei dumme Sachen zusammengekommen, aber wie lässig er auch damit umgegangen ist, ne? Also während der Fahrt, das muss ja auch, man muss ja auch erstmal. Also
ja, ist scheinbar auf einem Pavé-Stück kurz vor Ziel kaputt gegangen und er ist dann damit noch den Sprint angefahren.
Ja, also ich denke mal, es wäre ihm auch niemand böse gewesen, wenn er gesagt hätte, Lenker kaputt, sorry, das war's jetzt. Ne, aber Mathieu van der Poel fährt einfach weiter. Ne, das ist
erinnert mich so ein bisschen an Peter Sagan damals bei Paris-Roubaix. Der hatte doch mal diesen Lenker mit der diese Gabel oder Vorbau mit der Federung, wo er da während des Rennens dran rumgeschraubt hat.
Ja.
Das hätte ich dem Van der Poel auch noch zugetraut.
Da, ja, stimmt. Hat er nicht den Vorbau fester gemacht? Ich musste eher denken an deine oftmals aufgekommene Klage und manchmal auch zu Recht. Wie damals, ich weiß nur noch, es war, glaube ich, ein dänischer Fahrer auf dem Specialized, dem da oben alles durch auseinandergeflogen ist mit der komischen Dämpfung.
Das war Niki Terpstra damals.
Terpstra, genau.
Paris-Roubaix.
Da dachte ich dann dran, weil ich dachte so, okay, sie haben ihm dann mal wieder irgendwie so ein Testing runtergejubelt und das ist, fliegt jetzt um die Ohren.
Ja, auf der anderen Seite ist es, auch wenn es jetzt nicht der Fall war, aber so ein ganz sensibles Thema, denke ich, was man auch mal ansprechen muss, dass falls mal irgendwie was wenn die Fahrer da immer irgendwelche Prototypen von Rädern fahren, falls da mal ernsthaft was passieren sollte, müsste man eigentlich so eine Klausel verankern, dass im Zweifelsfall der Hersteller von den Profis dafür haftbar gemacht werden kann.
Aber lassen Sie sich nicht drauf ein. Weil guck mal jetzt in dem Fall zum Beispiel, ne, da wirst du, ich glaube nicht, dass man jemals hundertprozentig rausfinden wird, was war jetzt der Grund dafür. Und dann wird es immer, in der Waage stehen bleiben. Ne? Also
ja, aber auch da ist die UCI gefragt. Ne? Da musst du halt dementsprechend eine Untersuchung einleiten.
Also Canyon wird sich darauf zurückziehen, dass das Ding einfach zu fest angezogen war. Und wie willst du das? Ich glaube nicht, dass man da überhaupt den Gegenbeweis antreten kann.
Das ist, ja, aber das es gibt ist ja schon andere Teile am Fahrrad. Also wenn jetzt der Rahmen bricht, sagen wir mal ganz extrem Beispiel,
ja,
dann lässt du ja, denke ich, auch schon herausfinden, ob das Materialschwäche war oder was auch immer.
Mhm. Ja, klar. Also ich bezog es jetzt auf den Fall mehr, aber was auch geil ist, dieses Foto, was bei dem Artikel, den wir bei cyclingtips.com, den wir gefunden hatten. Also viel bessere Werbung für Wahoo kann es auch nicht geben, ne? Also schön mal gerade in die Kamera gehalten, die werden sich auch gefreut haben. Weil, ja, einfacher kann man Werbung nicht kriegen. Nun gut, das war dann der Aufreger bei dem Tag, glaube ich, fast mindestens genauso wie der Sieg von Merlier. Nächstes Rennen, nächste Veranstaltung. Wir gehen hier im Sauseschritt durch diese kleineren Rennen. Das war dann die Trofeo Liguellia. Oder so ähnlich. Ja,
Trofeo Liguellia.
Liguellia. Ich weiß schon jetzt nicht mehr, wie der Fahrer hieß. Nur Bier am Ende. Krass Gebier.
Ja, traditionell ist dieses Rennen, die Saisoneröffnung in Italien findet immer da, ja, in der Gegend auch ligurische Küste statt und relativ profiliert auch im Finale. Das gibt da einen Rundkurs und ja, in diesem Jahr Heimspiel für Trek Segafredo sozusagen, die damit einer ganz, ganz starken Mannschaft angetreten sind, unter anderem mit einem Vincenzo Nibali, mit einem Giulio Ciccone, mit einem Brambilla und auch eben mit einem Bauke Mollema, der sich da am Ende ja in ganz, ganz starker Art und Weise durchgesetzt hat.
Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man Bauke Mollema, also da, gerade bei so einer Veranstaltung, ne, also so einem Tagesrennen, habe ich ihn jetzt in der Vergangenheit selten so, also ich gucke jetzt auch nochmal die letzten Jahre, da war eigentlich nichts.
Naja, da auch mal die Lombard-Ironfahrt gewonnen.
Aber wie lange ist das denn her? Das warte
mal. 2 oder 3 Jahre.
Ja, okay, 1919 und Sebastian 16. Aber ansonsten bei so Einzeltagen, an einzelnen Rundfahrtstagen habe ich ihn selten. Also wenn man sich jetzt mal auf eine Karriere ist, 34 und fährt jetzt seit 2006, also rund 15 Jahre, boah, 15 Jahre schon, mein lieber Herr Gesangsverein. Ne, in 15 Jahren ein Tagesrennen ist jetzt nicht eine Palmares, wo man jetzt mit den Ohren schlackern muss. Aber uns ist schöner, ne? Ich hab, glaube ich, haben wir immer hier gesagt, das ist durchaus ein Fahrer, dem man irgendwann mal auch den kompletten Durchbruch gegönnt hätte, aber der anscheinend irgendwie nicht dafür gemacht ist, egal was er tut. Aber, also ohne Zweifel, ne, da hat er jetzt nicht ganz kleine Namen geschlagen. Egan Bernal, Zweiter. Wen haben wir denn da noch? Mikel Landa.
Ja, also das sind alles Fahrer, die musst du auch erstmal auf Distanz halten.
Ja, und mit 40 Sekunden Unterschied, also er hat da einen Abstand rausgefahren, offensichtlich auf eine Gruppe. Muss er erstmal machen. Da kann man dem Bauke durchaus nochmal gratulieren auf seine alten Tage. Das war dann der Start in die italienische Saison. Und ich weiß noch, bei dem nächsten Rennen, da hast du mir dann eine Nachricht ausnahmsweise mal geschickt. Meistens schicke ich dir ja Nachrichten zu irgendwelchen Rennen. Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, glaube ich. Und da hast du Bezug nehmend, ich glaube, auf die letzte oder vorletzte Sendung, Cavendish is back geschrieben. Und ich habe gesagt, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
Ja, du hast ja gesagt, du würdest dich freuen, wenn Mark Cavendish und André Greipel vielleicht nochmal irgendwie bei einem Rennen oder wenn es Mark Cavendish nur mal bei einem kleinen belgischen Rennen um den Sieg mitfährt. Also, und genau da war das der Fall.
Und meine neue These ist jetzt, dass das war quasi nur der Aufgalopp. Ne? Also da hat er sich jetzt die Motivation zurückgeholt. Ich glaube nicht, dass die Motivation bei ihm je weg war. Aber ich glaube, dass das jetzt so nochmal eine Initialzündung sein kann für ihn. Ne? Also jetzt geht's nochmal richtig zur Sache. Jetzt geht's ab, um es mit den Fantastischen Vier zu sagen.
Ja, das war jetzt so das erste Rennen, wo er mal die ganze Mannschaft zur Verfügung hatte, die da für ihn gefahren sind. Und man merkt, also scheinbar diesem De König Quickstep Team, da könnten die auch uns verpflichten und wir würden da wahrscheinlich auch um Platz 1 mitfahren.
Ja, ich glaube Platz 1, also ich würde vielleicht nicht nach ersten 10 Kilometern dann schon nach einem Sauerstoffzelt rufen. Das mag sein, aber für mehr möchte ich mich jetzt auch nicht hier aus dem Fenster lehnen. Aber schön, also einfach sehr, sehr erfreulich. Ich meine, wenn es wirklich so ist, dass er immer jedes Mal eine komplette Mannschaft dann für sich braucht, um überhaupt da irgendwie vorne reinzufahren, dann wäre das wahrscheinlich auch für Quickstep keine längerfristige Lösung, aber hey, gib dem mal noch mal einen Sieg, das wäre einfach toll. Interessant auch, dass Tim Merlier, der ja auch schon zuvor gesiegt hatte, da auch wieder aufs Treppchen gefahren ist.
Ja, also dieses Alpecin-Phoenix-Team wird immer ein bisschen belächelt, finde ich es ein bisschen zu Unrecht, weil die haben doch durchaus neben der Mathieu van der Poel auch ganz gute Fahrer am Start. Also viele Radsportfans werden sich ja fragen, gut, warum fährt er da jetzt bei so einer, ja, an Anführungs- und Schlusszeichen kleineren Mannschaft? Aber Hintergrund ist, denke ich, einfach der, dass die ihm das ermöglichen, dass er da auch noch Freiheiten beim Crosssport hat.
Mhm. Ja, und wenn er sich da
also bei einem Team der König Quickstep wäre es wahrscheinlich schwieriger, irgendwie da in Sachen Cross noch was zu machen.
Ich weiß es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Mathieu van der Poel mittlerweile auch die Position hat, dass er sagt, pass auf, das möchte ich hier in meinem Vertrag drinstehen haben. Und wenn das da nicht drinsteht, dann unterschreibe ich hier nicht. Also und da wird der wahrscheinlich so gefragt sein, dass man da auch viele Kompromisse macht. Andererseits, wenn er sich da wohlfühlt und er zumindest nicht durch mangelnde Unterstützung während der Rennen nicht gewinnt, weil das scheint ja nicht der Fall zu sein. Also den kannst du ja, glaube ich, auch mittlerweile, wie gesagt, mit einem halben Lenker und einem platten Reifen noch Rennen gewinnen lassen. Ja, mei, dann und er sich da wohlfühlt, da vielleicht auch mit Umfeld hat, welches ihn glücklich macht, ja, mei, dann sollen sie es doch um Gottes Willen so lassen und dann wer gewinnt, hat recht. Kann man ja einfach so machen.
Ja, aber ganz interessant vielleicht, also da gab es auch neulich in der Gazzetta dello Sport wieder so eine Gehaltsliste, wie viel verdienen die Topstars im Radsport. Ja, und Mathieu van der Poel liegt da zwar in den Top 10 mit angeblich 2 Millionen Euro pro Jahr, ist aber, denke ich, mit Sicherheit noch Luft nach oben. Also wenn ich er wäre, würde ich da vielleicht mal bei einem Team Ineos beispielsweise an die Tür klopfen und fragen, ob sie ihn nicht haben wollen für viel Geld.
Er wird ja auch, also wie lange, ich gucke mal gerade, ob ich schnell auf die Schnelle finde, wie lange sein Vertrag noch geht. Also der nächste Vertrag, ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon läuft. Wo haben wir denn hier? Ich finde ihn gar nicht.
Läuft noch bis 2023.
Ja, also da, ich glaube nicht, dass er sich unter Wert verkaufen wird längerfristig. Also das kann ich mir schwer vorstellen.
Kann mir auch gut vorstellen, dass dann vielleicht der Dr. Wolf da nochmal ein Millionchen drauflegt.
Ja, warum nicht? Aber vielleicht ist er auch wirklich klug genug, dass er sagt, Geld ist viel, aber Geld ist nicht alles. Ja, und dann einfach mal guckt, okay, wie ist mein Umfeld hier? Wie komme ich hier zurecht? Was habe ich hier für Leute um mich herum, mit denen ich auch Spaß haben kann? Nicht nur Rennen fahren, sondern auch das Drumherum ist ihm vielleicht auch wichtig genug, dass er sagt, alles klar, da verzichte ich vielleicht auch hier und da mal auf den einen oder anderen Dollar. Ne, aber vielleicht ist das auch eine wirklich völlig naive Sicht der Dinge meinerseits und er hat sich einfach über den Tisch ziehen lassen. Kann auch sein. Ich hoffe es nicht für ihn. Aber wenn wir schon über Mathieu van der Poel sprechen, dann müssen wir auch über das nächste Rennen, glaube ich, sprechen, denn das ist für mich zumindest immer eins der, wenn nicht sogar abgesehen natürlich von den Monumenten, der Höhepunkt der Saison, und das sind die Strade Bianche. Das Rennen auf den toskanischen Straßen, weißen Straßen, endet in Siena auf dem berühmten Platz, wo sonst dieses, wie ich finde, also unsägliche Pferderennen stattfindet, also was ich mir nicht anschauen kann und möchte, obwohl der Platz eigentlich sehr schön ist. Unfassbar teures Eis gibt's da, aber naja. Und ich habe dich vorher gefragt, ab wo muss ich gucken, und du hast mir gesagt, Kilometer 40, und ich prangere an, dass es immer noch keinen Service gibt, der einem das anbietet. Also ne, du musst einfach einen Twitter-Account, der jedes Mal twittert, ab welcher Stelle man sich das Rennen angucken sollte und ab wann man sich das Rennen angucken muss, für all die Leute, die später in der Aufzeichnung kommen. Also das würde ich, wenn es jetzt bald, es soll doch bald hier so Twitter, so teures Twitter geben, also ne, so Accounts, wo du bezahlst dafür, dass du denen folgst. Wenn es den Account gäbe, dass der das immer so unzuverlässig macht, würde ich dafür Geld bezahlen, glaube ich. Das wäre also hier ja, hat Marktlücke. Wer gerade viel Zeit hat und keinen Job oder so, was macht das? Ja, ich habe es dann ab Kilometer 40 geguckt und ich sag mal, weitgehend hast du recht. Also war schon schön anzusehen.
Ja, kleiner Nachtrag dazu vielleicht noch auf Twitter. Zu Strade Bianche gibt es so ein Account, der heißt Cycling Pronounced. Also die zeigen, wie man jeden Namen im Prinzip auch ausspricht.
Ach, wie schön.
Und die haben einen ganz lustigen Tweet davor abgesetzt vor dem Rennen. Strade Bianche has nothing to do with Strava and Bianchi.
Ja, sehr schön. Wie heißt der Account?
Cycling Pronounced.
Cycling Pronounced. Ich will halt mal angucken. Interesting new account.
Cyclist unterstrich help.
Was? Wie? Was? Was? Cycling?
Cyclist. S-A-I-K-L-I-S-T.
Was? Was? Ich habe jetzt gerade Cycling Pronounced gesucht, aber den Account gibt's nicht. Es gibt nur einen Hashtag Cycling Pronounced. Ah, jetzt sehe ich's. Oh Gott, ey, wie soll man den, wie soll man das denn irgendjemandem,
Cyclist ist ja auch help. Lautschrift.
Ja, wenn man es weiß, ne, dann ist das alles klar. The name of Tejo Tao gegen Hart, Londoner with Irish root, currently riding the Giro d'Italia can look down to, but do not despair, there's pronouncing guide on his website and it's not complicated. Ja, das klingt doch nach durchaus etwas, was lustig sein kann. Talent Promote. Naja, folgen wir mal. Kann nicht schaden. Cyclist. Alles klar. Wir schweifen ganz, ganz, ganz doll ab.
Zum Rennen. Also wie du schon gesagt hast, du wurdest nicht enttäuscht.
Nee.
Also ich fand, es ging da ab Kilometer, was war das, 60 vor Ziel schon richtig ab. Also
ich habe ab 40 reingeschaut.
Ja, auch das, da war man noch gut dabei. Mhm. Am Ende, als sich dann diese Gruppe da vorne gebildet hat mit Mathieu van der Poel, der dann mit Bernal und Alaphilippe in der letzten Steigung weggefahren ist. Das war schon ganz beeindruckend, fand ich.
Hatte ich so den Eindruck, da sehe ich gerade wirklich so drei Fahrer, ich will nicht sagen jeweils einer anderen Generation, also einer neuen Generation oder aus zwei Generationen, oder ne, also so ein Fahrertyp, die alle irgendwie ganz unterschiedlich waren. Also es sind so Fahrer, die ich, also ein Bernal hätte ich da jetzt ehrlich gesagt vorher nicht unbedingt vermutet. Aber das waren alles drei Fahrer, wo ich mir denke, das macht Spaß, denen zuzusehen. Und die drei jetzt da vorne in der Attacke zu sehen oder da miteinander zu sehen, macht nochmal doppelt Freude.
Ja, aber ich fand so im Prinzip nach der Attacke von Van der Poel war für mich klar, das Rennen ist entschieden. Weil da habe ich mir so gedacht, gut, wenn der da jetzt so wegballern kann, dann spielt er jetzt mit denen. Also der wird dann in dieser Schlussrampe da in Siena nicht zu schlagen sein. Und man hat ja gesehen, Bernal ist zwar nochmal mit Verzögerung hingefahren, aber der hat natürlich nicht die Explosivität, um bei Alaphilippe und Van der Poel mitzufahren. Und selbst, also wenn du selbst einen Alaphilippe mit einer Attacke, der direkt am Rad ist, in Schwierigkeiten bringen kannst, dann ja, weißt du schon ungefähr, dass dir der Tagessieg gehört am Ende.
Absolut. Also ich glaube, mal abgesehen von der Quote vorher, wie die wohl gewesen ist, als die drei unterwegs waren, war für mich auch klar, dass jetzt nur noch ein Lenkerbruch die zwei retten kann. Aber andererseits fand ich trotzdem schön, dass so Unterschied, also ich würde jetzt Van der Poel und Alaphilippe nicht unbedingt als komplett unterschiedliche Fahrer sehen, aber schon so ein ganz klar, so auch nicht richtig gleich. Ich finde das schön, dass es so eine gewisse Bandbreite an Fahrern gab, was auch für mich bedeutet, dass dieses Rennen eine ganz für viele verschiedene Fahrer die Möglichkeit gibt, sich da zu exponieren. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, ein Pogacar war auch an 7, wer hatte ich denn noch hier, den ich eben gesehen habe, Simon Clark auf Team 8. Also das zeigt irgendwie, dass das Rennen für viele gut geeignet sein kann.
Ja, und das bringt mich auch schon zu einem Punkt, den du ansprichst, was mir auch so ein bisschen Sorgen macht, weil man sieht ja diese ganzen Klassementfahrer, Pogacar, Egan Bernal beispielsweise, Fuglsang, die fahren da alle irgendwie vorne rum und ein Emanuel Buchmann, der auch bei dem Rennen an den Start gegangen ist, kommt mit fast 7 Minuten Rückstand ins Ziel und man hat ja gesehen in den Emiraten, er ist schon ganz gut in Form, aber bei so einem Rennen bezahlt er da noch Lehrgeld und wir wissen ja, beim Giro d'Italia, den er als Ziel hat, gibt es auch so eine Strade Bianche Etappe und da würde ich mal fast hinterfragen, ob das so sinnvoll ist, da noch beim Giro an den Start zu gehen, wenn er auf so einer Etappe dann so viel Zeit oder mehr Zeit vielleicht verliert als bei den Zeitfahren in der Tour de France?
Also, es gibt dieses geflügelte Wort, das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich glaube, dass du gerade etwas dramatisierst. Also, ich glaube nicht bloß, weil er jetzt einmal bei so einem Rennen, also ich finde ganz gut, dass man es ausprobiert hat. Also ich finde ganz gut, dass sie ihn lieber jetzt testen und ihm somit die Möglichkeit geben, vielleicht auf diesem Terrain ein Defizit zu erkennen und das noch auszugleichen. Ich würde das nicht so tragisch sehen oder nicht so kritisch. Da ist ja noch genug Zeit. Also die lassen ihn jetzt mal ein bisschen hier auf den Schotter rumgurken. Der soll jetzt mal hier schön in Belgien vorbeikommen. Ne? Wir können ja mit ihm mal so ein Group Ride machen, hier so ein Schottern, ein bisschen Schottern gehen, dann wird das schon. Ich sehe das jetzt nicht so schlimm. Und wie viele Etappen war das? Eine Etappe oder zwei, wo es längere Passagen gab? Ich glaube zwei, wenn ich das
sage. Ja, weiß. Eine.
Eine? Also aber ich sehe das nicht so kritisch.
Also ich könnte schon reichen, um ihn da aus
Rang und ja, Tag natürlich, das könnte schon reichen. Aber vielleicht, also ich habe jetzt nichts hintergelesen, was jetzt besonders, also dass er jetzt besonders schwarzen Tag gehabt hätte. Aber vielleicht hat man auch nicht drüber gesprochen. Ich finde es gut, dass man es ausprobiert. Also ich sehe es eher positiv. Ne? Sie haben jetzt gesehen, dass es da vielleicht Defizite gibt. Vielleicht hat er aber auch ein anderes Problem gehabt. Wäre jetzt interessant, vielleicht hat irgendein Hörer was mitgekriegt, was wir jetzt übersehen haben.
Ja, aber wenn man sieht, ein Egan Bernal wird Dritter, das ist also jetzt für mich so der Mann, den es beim Giro auch zu schlagen gilt.
Ja, wobei ich immer, also da würde ich zwei Sachen jetzt zu bedenken geben. Also, so blöd es klingt, vielleicht hat er einfach einen anderen Formaufbau, also einen deutlich entspannteren, einen längerjährigen. Vielleicht will man ihn nicht so schnell schon so früh so in Form sehen. Kann ich mir gut vorstellen, weil es ist ja noch ein ganzes Stück bis dahin. Und zum anderen, vielleicht ist Bernal das, warum auch immer und woher auch immer, einfach noch deutlich mehr gewohnt, solche schlechten Straßen zu fahren. Ich weiß nicht, ob das kolumbianische
Ja, ist ja auch früher Mountainbiker gewesen.
Ja, ne, also da sehe ich das jetzt, das sehe ich noch nicht so kritisch, sag ich mal. Also da.
Was mir auf jeden Fall bei Emanuel Buchmann aufgefallen ist bei der UAE-Tour, er ist nicht so schlank. Also er hat vielleicht, denke ich, noch 1, 2, 3 Kilo, die er noch abbauen könnte.
Ja, das teilen ja und nicht das Schicksal. Ne? Also, das war das. Das ist, 2, 3, 5, 10. Ja, aber auch das ist ja noch, das ist ja, denke ich mal, machbar bis dahin. Also, ich sehe den Giro noch in, wann fangen die an? Was ist das Datum nicht so viel im Kopf?
Ja, in 2 Monaten gut, also.
Ja, also 2 Kilo in 2 Monaten, das schaffe sogar ich. Und ich würde nicht behaupten, dass ich in 2 Monaten in der Bernal-Form bin, aber wenn es nur darum geht, diese Schotterstrecke, ich finde, also. Hatte ich jetzt noch nicht den Gedanken, aber ich finde, dass das wird schon. Also vielleicht, wie gesagt, ne, irgendein Hörer mal gucken, ob es da vielleicht irgendwann mal ein Statement gab. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, wann Buchmann mal irgendwie so eine Veranstaltung schon mal gefahren ist oder ob es da von ihm Äußerungen zu gibt, zu irgendwelchen Schotterstrecken. Vielleicht gucken wir mal gerade, 2020. War jetzt nicht so viel unterwegs, obviously. Im Jahr davor war jetzt auch nichts, 2019, wo ich sagen würde, da war Schotter im Weg. Nö. Aber vielleicht hat man das jetzt auch mal bewusst gemacht, dementsprechend. Ne? Das finde ich ja dann zumindest eine sehr clevere und sehr nachvollziehbare Entscheidung, um ihm da mal vielleicht auch die Defizite auszuhalten. Also ich sehe das nicht so schlimm. Das wird Giro del Toscana, da wird es vielleicht über solche Strecken gegangen sein, 2016, aber da hat er auch nicht wirklich gut abgeschnitten, wenn man es mal wirklich richtig betrachtet. Rad am Ring ist er mitgefahren und Vierter geworden. Ja, also warten wir mal ab. Ich würde das Kind da nicht mit dem Bad ausschütten und das wird schon. Aber insgesamt wieder ein Rennen, auch wenn wir jetzt gar nicht so viel darüber sagen können, weil es ist nicht so viel passiert, aber das, was passiert ist, war sehr beeindruckend.
Ein bisschen und überraschend fand ich nur, dass Wout van Aert da vorne nicht mitfahren konnte.
Ja, der hat einfach den Anschluss an der richtigen Stelle verpasst, hatte ich so den Eindruck, ne? Also da war es auf
einmal. Ja, da hatte er einfach einen schlechten Moment, wo er nicht mitfahren konnte. Also da war er dabei und dann haben sie ihn aber abgehängt.
Ja. Ja, genau. Also einfach, ne? Und vielleicht ist das ja auch Buchmann auch passiert, ne? Einfach der schlechte Moment, der ihn dann später viel an Zeit kostet. Weil er einfach die Gruppe verpasst, ne? Was noch beeindruckend war, war von Mathieu van der Poel dann später die veröffentlichten Wattwerte. Und da hat, glaube ich, jeder von uns so ein bisschen mit den Ohren geschnackelt. Ich denke mir dann immer, mein lieber Herr Gesangsverein, das kann doch gar nicht, also, wie geht das?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, der soll also die letzten 90 Minuten des Rennens 439 Watt Normalized Power gefahren sein. Und ganz interessant zum Vergleich, Jakob Fuglsang, der Neunter ist, da hat sein Trainer Maurizio Mazzoleni gesagt, der ist sogar 8%, also mehr an Wattleistung gefahren als 2019, als er Zweiter wurde. Mhm. Und ist dann am Ende nur, was ist er geworden, Neunter, habe ich gesagt. Ja,
ja. Ja, okay, ich finde immer solche, ne, anderes Wetter, andere Bedingungen, ich kann mich jetzt nicht an erinnern, wie das Wetter da war, andere Gruppenzusammenstellungen, ne, konnte man, war das Rennen animierter und so, ich finde solche Vergleiche immer sehr schwierig. Mich würde mal interessieren, ne, wie viel Watt jetzt so andere, ne, also was haben die anderen so getreten, aber das sind einfach Werte, also 60 Sekunden 738 Watt, da denkst du ja, wo soll das hinführen?
Also. Ja, und auch in dieser Schlusssteigung da in Siena, in der Altstadt, da geht's ja richtig 12-13% berghoch und der ist da gefahren, als würde es eine Flugzeuglandebahn
noch. Ja, genau. Ja, und das auch in die andere Richtung, im Flachen. Ja, das ist schon echt beeindruckend. Also, weiß nicht, also, was man dazu sagen soll, was man davon halten soll, ne? Bei mir, wenn ich solche Wattwerte sehe, habe ich dann immer so ein bisschen Sorge, bisschen Angst, ne? Kommt da nicht doch irgendwann, aber andererseits, man möchte einfach, man möchte das ja auch einfach glauben, dass das alles gut geht und dass das alles richtig ist. Ne? Also zumindest ich. Ich bin gespannt. Und vor allen Dingen, wie lange er das auch halten kann. Ich glaube, er hat doch in irgendeinem Interview gesagt, also das ist ein Klassiker, über einen Monat oder so, war er das? Ja. So über einen Monat kann er das leisten.
Ja, das kann gut sein, ja. Also ich bin auch gespannt, wie sie ihn einsetzen werden, weil die wollen ja bei allen drei Grand Tours auch starten, Alpecin, Phoenix. Und ich glaube, Mathieu van der Poel ist da bislang nur für die Tour de France irgendwie vorgesehen. Mhm. Und meine persönliche Meinung dazu ist, also wenn er das weiter so durchzieht, also dieses Pensum auch, was er macht, dann sollte er sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen, weil wenn du das über mehrere Jahre machst, dann kann es irgendwann sein, dass dein Körper ausbrennt.
Ja, das mit Sicherheit. Aber es ist ja auch immer schwer, sich selber da zu bremsen, ne? Wenn man gut drauf ist und Spaß an der Sache hat und ja, wenn das, was man tut, einem so viel Freude macht, dann so einzusehen, dass man das vielleicht auch nicht übertreiben sollte, ist halt immer so eine sehr, sehr, sehr schwierige Angelegenheit, ne? Die Vernunft, also ne? Die Vernunft
an den Tag. Ja, aber dafür hat man ja einen Teammanager.
Ja. Sag mal, einem 26-Jährigen, du darfst morgen nicht rennen fahren, obwohl du gut drauf bist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das schwierig ist. Aber vielleicht ist er vernünftig genug. Ne? Also wie viele Renntage? Ich meine, er hat 6 Renntage dieses Jahr bisher. Das ist jetzt noch okay, finde ich. Da werden ein paar andere schon mehr haben. Aber mal gucken. Ne? Also wenn es jetzt weitergeht, Mailand-Sanremo wird sein, wann ist das? Am übernächsten Wochenende?
Ja, und ist jetzt gerade bei Tirreno Adriatico im Einsatz.
Ja, genau. Danach Mailand-Sanremo, Paris-Roubaix, Tour de France, Runde von Flandern, Tours von Flandern. Da sind schon einige schöne Sachen bei. Ich bin gespannt, wie viel Freude er uns da noch machen wird. Also, Strade Bianchi, immer wieder schön. Und wie sehr hast du es bedauert, dass es nicht geregnet hat?
Ja, es war ursprünglich ja auch die Hoffnung zumindest da, dass es da regnen würde. Aber dann hat sich der Wettergott doch wieder gegen den Radsport gewandt.
Gegen dich und deinen Wunsch nach Regen gewandt. So musst du das bitte richtig formulieren. Es hat sich nicht gegen den Radsport gewandt. Der Radsportler freut sich über Sonne und seine Sonnenbrille und nicht über Regen. Nur wenig,
also zumindest. Eine Chance hat er jetzt noch, und zwar ist das am 11.04., nämlich genau in einem Monat bei Paris-Roubaix.
Da gibst du dem lieben Wettergott nochmal eine Chance für dieses Jahr. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, noch ein Ex-Profi, und habe den gefragt, aber so der auch gerne bei belgischen Klassikern gefahren ist. Und dann ist doch scheiß Wetter. Und dann meint er so, also ich fand das auch nicht super, aber ich wusste immer, die anderen leiden ein bisschen mehr und das fand ich super. Also ne, es gibt auch die an solchen Tagen es weniger schlimm finden als andere und daraus dann ihre Kraft ziehen. Kommen wir zu einem großen französischen Etappenrennen. Paris-Nizza. vielleicht auch so das erste große Etappenrennen, was man besprechen muss oder was man sich anschauen muss. Und dieses Jahr, wie du aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung, ist eine Paywall? Nee, keine Paywall.
Das ist eine DPA-Meldung, also von der Deutschen Presseagentur. Und da geht es darum, ja, wird nicht in Nizza enden können aufgrund der Corona-Beschränkungen. Mhm. Und Stand heute am Donnerstagabend, dem 11.03., ist es noch unklar, wo dieses Rennen zu Ende geht.
Ja, sind wir mal gespannt. Also wahrscheinlich werden, also ich finde mal so 3, 4, 5 Tage vorher, mein Gott, dann endet es nicht in Nizza, ne? Davon geht die Welt nicht unter und man wird im nächsten Jahr hoffentlich dann davon sprechen, dass.
Nee, sollte halt Ziel irgendwie 5 Kilometer außerhalb auf der Autobahn machen. Also das ist ja dann auch nicht so viel. Also apropos, da gibt es ja auch gerade bei Mailand Sanremo noch gewisse Schwierigkeiten, dieses Rennen wirklich auf der Via Roma in Sanremo zu Ende gehen zu lassen. Das hängt damit zusammen, in Italien gibt es ja diese Unterteilung in die verschiedenen Farbzonen, was so Corona-Regionen angeht. Und wenn ich das richtig gehört habe, ist da Ligurien, Sanremo gerade irgendwie in der roten Zone und deswegen will die Präfektur, also diese Bürgermeisterei, scheinbar nicht, dass das Rennen da in der Stadt zu Ende geht, sondern vielleicht ein Stückchen außerhalb.
Ja, also wenn das jetzt unser größtes Problem diese Saison ist, dass die Rennen alle irgendwie 5 Kilometer vor der Stadt beim Bütchen enden, dann ich musste gerade dann denken, also mich würde wundern, wenn du es nicht kennst, wenn du bei rund um Köln, egal jetzt ob Profirennen oder Jedermannrennen, kurz vor Köln, bevor man nach Köln reinfährt, da kommst du auch durch diesen komischen Wald, fährst du durch, ne? Also hier Schloss Bensberg und dann geht doch diese etwas schnelle Strecke runter und dann biegst du dann irgendwann rechts ab. Fährst dann noch so 2, 3 Kilometer und dann kommt da, dann fährst du quasi aus diesem Waldgebiet in die Stadt. Und da war doch immer auf der rechten Seite Schmitzebud. Kennst du ihn noch?
Genau, ja. Ja. Dieser Kiosk.
Genau, der berühmte Kiosk. Ich weiß gar nicht mehr, was draus geworden ist im Moment. Auf jeden Fall, ne, es wäre wie wenn man rund um Köln in der Schmitzebud enden lassen würde, finde ich so ein bisschen. Ne? Also Stadtgrenze, hier, da ist Ziel. Und ich glaube, bei der Schmitzebud wäre wahrscheinlich mehr los als am Rheinufer. Kann ich mir gut vorstellen. Grüße an alle, die Schmitzebud kennen. Paris-Nizza, aber also ne, zumindest gestartet sind sie schon mal und wer startet, der fährt auch in Ziel nach einer Etappe und das war bei der ersten Etappe von Saint-sur-le-Collet.
Le Collet, ja, ist glaube ich Le Collet, die Schule, hä? Wenn ich nicht irre.
Na, hab ich.
Und auf jeden Fall war diese Etappe da. Ja, rund um Versailles im Prinzip, kennen ja viele Leute von den französischen Königen.
Oui.
Und 165 Kilometer am Ende, ja, war es dann eine Angelegenheit für die Sprinter. Man hatte so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass es da eventuell auch mal eine Windkante vielleicht geben könnte, war aber nicht der Fall. Und wieder Sam Bennett gewonnen.
Ja. Und was ich aber aus dieser Etappe viel mehr rausgenommen habe und unerfreulich ist, Richie Porte ist gestürzt. Und da musste ich wirklich kurz mit dem Kopf auf den Tisch hauen.
Ja, neues Team, beziehungsweise altes Team.
Altes Team, alte Gewohnheiten. Ach, was soll man dazu sagen?
Ja, ist unterwegs wieder gestürzt, hat sich da aber, so wie ich es gehört habe, nichts gebrochen. Musste dann aber leider das Rennen beenden und Team Ineos an dem Tag schon stark gebeutelt und 1-2 Tage später ist dann ja auch noch Taugeo Gegenhardt ausgeschieden, also die haben wirklich das Pech gepachtet bei dem Rennen zur Sonne.
Ja, also ich dachte noch vorher so, warte kurz, ich dachte vorher noch so, auch die sind eigentlich so in die Saison bisher ganz gut. Die hatten immer mal hier einen 3., 5. Platz. Die sind irgendwie so ein bisschen mitgerollt, ne? Also jetzt keine herausragenden Ergebnisse. Aber jetzt auch nichts irgendwie. Haben sich gezeigt bei manchen Rennen, finde ich. Und aber jetzt dachte ich, mein Gott, Richie, der ist auch wirklich ein Pechvogel sondergleichen. Also ist es noch Pech? Ist es ein Pechvogel sondergleichen? Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwie habe ich schon echt Mitleid mit ihm langsam.
Ja, er stürzt ja nicht so oft, aber wenn er stürzt, ist er immer gleich raus.
Ja,
Das ist das
eben.
Problem.
Dann ist er mal wieder weg für eine halbe Saison oder so. Offenbar, ne? Also wie du schon gesagt hast, ne? Im Moment schaut es nicht so aus, als wäre das irgendetwas, was groß schlimmer wäre. Mal gucken, wie lange ihn das zurückwirft. Also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass er irgendwann auch mal was Großes nochmal abschießt. Hat der Paris-Nizza ja auch schon zweimal gewonnen. Ne? Insofern wäre er auch ein Kandidat gewesen, da vorne mitzufahren. Nun ja, also erste Etappe ist Sam Bennett vor Arnaud Démare, Mats Pedersen. Und was ich auch erfreulich fand, unter den ersten, ich glaube, 14, 15 Fahrern, relativ viele Deutsche, ne? Also du hast Ackermann, Bauhaus, Greipel, Degenkolb und den ersten 12.
Ja, aber gerade von Pascal Ackermann hätte man mehr erwartet. Also für den verläuft die Saison bislang mit Sicherheit nicht nach Zufriedenheit. Also auch das gesamte Team Bora Hansgrohe finde ich den Saisonstart sehr enttäuschend. Also auch gerade für die Ambitionen, die die haben, was sie da immer erzählen, dass sie irgendwann mal in Richtung Weltspitze, was die meisten Siege angeht, angreifen wollen, ist das sehr, sehr bescheiden bislang. Pascal Ackermann finde ich so zum einen so diese letzten 2-3% in diesem Jahr noch nicht. Und zum anderen muss man auch sagen, Sam Bennett, der ja auch mal in dem Team gefahren ist, und was haben wir darüber diskutiert, als er da weggewechselt ist, also ob das jetzt der richtige Schritt wäre. Und man sieht ganz klar, er ist momentan derjenige, der, glaube ich, sogar die meisten Siege in dieser Saison hat. Und was natürlich da enorm reinspielt, ist dieser Zug, den er bei Dietkönig Quickstep hat. Also Michael Murkoff ist für mich momentan der beste Anfahrer der Welt. Und wenn du den hast in deiner Mannschaft, musst du im Prinzip nur noch ja einigermaßen gute Beine haben, um am Ende das abzuschießen. Das genaue Gegenteil ist Bora Hansgrohe, die es einfach nicht auf die Kette bekommen, einen ordentlichen Sprintzug zu bauen. Also für mich ist es auch, also klar, Rüdiger Selig, der wichtigste Anfahrer von Pascal Ackermann fehlt da momentan. Aber wenn ich mir so das Line-up bei dem Rennen hier jetzt angucke, da ist einfach kein Anfahrer von Format dabei. Und Pascal Ackermann, ja, der braucht einfach einen, der eben da irgendwie richtig abliefern kann. Also ein Jordi Meuß, der jetzt gerade zur Mannschaft gekommen ist, relativ junger Fahrer, Michael Schwarzmann, die sind einfach, ja, sind einfach
Noch nicht so weit. Ja.
nicht auf dem Niveau, wie es ein Michael Murkoff ist. Und da verstehe ich auch so die Transferpolitik von Bora Hansgrohe nicht so recht, dass die da keinen ordentlichen Anfahrer vor der Saison geholt haben.
Also Sam Bennett ist definitiv, wenn man jetzt die drei Sprinter von früher sieht, also Ackermann, Sagan und Bennett, ist er derzeit der lachende Dritte, ne? Der da bei der König Quickstep.
Vielleicht muss man, also das war auch so eine Überlegung von mir schon mal, muss man in der Saison jetzt ein bisschen umdenken, dass man eventuell Ackermann und Sagan zusammen zu den Etappenrennen schickt, also vielleicht nicht unbedingt zu den Klassikern, da Sagan als Kapitän behält, aber die beiden Ackermann und Sagan zusammen zu den ja, mehr Etappenrennen und dann vielleicht mal so einen Zug mit Sagan als Anfahrer, weil man sieht ja, er hat ja auch nicht mehr diese absolute Endschnelligkeit, um ganz vorne in Massensprints reinzuhalten, Sagan als Anfahrer für Ackermann ausprobiert.
Interessanter Gedanke. Ich frage mich gerade, ob Sagan das mit seinem Ego vereinbaren kann. Und ich glaube fast ja. Ich glaube, der wäre so ein Typ, der schon alles gewonnen hat und mehrfach. Und der sich jetzt sagen kann, ja, warum nicht? Mache ich doch das mal. Also.
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er selbst sich da gar nicht so gegen sträuben würde, aber vielleicht das Team Bora Hansgrohe von der Teamleitung her das nicht so gerne sehen würde, wenn sozusagen sie selbst ihren ja, wertvollsten
Supermann-Dekretiv.
Fahrer entwerten würden.
Ja, oder Sagan sagt natürlich auch, ey, wenn ich jetzt nur noch hier Helferdienste mache, wird mein nächster Vertrag mein vielleicht potenziell Quatsch, letzter großer Vertrag, wird der dann einfach nicht mehr so dotiert sein oder werde ich da nicht mehr in der Verhandlungsposition sein?
Ja, man muss ja auch sehen, bei Sagan ist es ja das Vertragsjahr jetzt.
Ja. Eben. Also drum, ne? Wenn er jetzt in diesem Jahr die Hälfte seiner Rennen, ich spitze jetzt ein bisschen, als Helfer zubringt, kann man entweder sagen, okay, also warum soll ich mir jetzt einen Helfer kaufen für x100 Millionen? Oder man könnte andererseits sagen, was für ein mannschaftsdienlicher Fahrer, der die Hälfte seiner Zeit mit Helferdiensten verbringt und die andere Hälfte der Zeit gewinnt. Medaille hat zwei Seiten.
Ja, klar. Und auf der anderen Seite, ja, muss man natürlich auch sagen, die super Anfahrer, die gibt es jetzt nicht wie Sand am Meer.
Ja.
Und ist natürlich da auch schwierig, jemanden auf dem Transfermarkt loszueisen. Also von daher für Bora Hansgrohe eine ziemlich bescheidene, wie soll ich sagen, eine ziemlich bescheidene
Ausgangslage.
Situation.
Ja.
Und fahren definitiv den Ansprüchen bislang hinterher. Also ich hätte von der Mannschaft mehr erwartet. Das hat natürlich mit unterschiedlichen Gründen zu tun. Also man sieht jetzt auch bei Tirreno Adriatico, Peter Sagan nach der Corona-Krankheit ist einfach momentan noch ein Schatten seiner selbst. Pascal Ackermann, das haben wir gerade schon hinreichend erläutert, warum es da momentan nicht so läuft. Lennart Kemner beispielsweise ist noch nicht in die Saison eingestiegen. Nils Pullitt fährt ganz ordentlich, kann man sagen, ja. Emanuel Buchmann haben wir auch schon ein bisschen erläutert. Ja, schon ganz ordentlich, aber in der Spitze auch noch nicht da, wo andere vielleicht schon sind. Wilko Keldermann hat sich im Trainingslager, ja, ein bisschen schwerer verletzt und fällt immer noch aus. Von daher, bisschen Pech natürlich auch dabei.
Ja, ein bisschen Pech dabei, aber ne, fährt ganz ordentlich, das ist, kann ja auch irgendwie nicht der Anspruch sein.
Nö, das ist
Ne?
einmal sicher
Eben,
nicht.
also
Deswegen sagen
das.
wir es ja auch.
Das Ganze. Übrigens, kurzer Einschub an der Stelle. Weißt du, ob irgendein, also ich habe dich schon gefragt, da hast du gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also mir ist nämlich letzten Sonntag hat mich nämlich ein Bora Profi hier in Köln überholt. Und da habe ich schon gefragt, wer kann das denn sein? Und dann sagtest du, ja, Nils Pollitt ist nicht, der ist bei Paris-Nizza. Und da habe ich gedacht, okay, ja, stimmt, 1:1. Aber mir fällt jetzt auch sonst keiner ein, der hier in Köln wohnt, oder? Hättest du das jetzt gewusst durch Zufall?
Nee. In
Guck.
Köln? Nee.
Naja, da war ich halt, ne?
Lennart Kemner wohnt, glaube ich, im Sauerland, aber das ist ja ein Stückchen weg, ja.
Ja, nee, und das war auch so an der Strecke. Also wenn du an dem Teil der Strecke, also da, wo ich lang gefahren bin, würdest du nicht, wenn du im Sauerland kommst und einen Abstecher nach Köln machst, würdest du nicht da so lang fahren. Sehr komisch. Und das, also von oben bis unten wirklich komplett in Bora gekleidet. Gut, das macht auch manche Hobbyfahrer einfach, weil er Spaß dran hat. Aber
Aber ich
auf
glaube
einem.
doch, Ben Zwiehoff, dieser Mountainbiker, den die verpflichtet haben, kommt der nicht aus Essen?
Ja, aber auch dann wird er nicht da lang fahren. Komische Nummer. Ich wollte nochmal gucken, ob ich, aber ich habe keine Aufzeichnung von meiner Fahrt. Es gibt ja bei Strava irgendwie so die Möglichkeit, dass man so wie man getroffen hat bei der Fahrt, ne? Das wäre vielleicht sonst noch eine Lösung. Ja, aber sehr, sehr komisch, weil unfassbar teures Specialized-Rad, komplett in Bora gekleidet, Rennfahrerfigur. Ich war nur leider mit meiner Tochter unter. Was heißt leider? Um Gottes Willen, ich war mit meiner Tochter Gott sei Dank unterwegs. Deswegen konnte ich nicht hinterher sprinten. Und das war ja auch noch der Geburtstag von Nils Pollitt, weil in dem Moment hatte ich nicht auf dem Schirm, dass er bei Paris-Nizza ist. Aber Benz wie Hoff. Hätte ich auch schreien können hier so von Hof zu Hof. Wo wohnt der denn? Mountainbiker. Boah. Naja. Ist ja auch egal. Dachte ich nur. Hat der vielleicht einen Strava-Account, dass man da mal sehen konnte, wo der jetzt unterwegs ist? Bestimmt, oder? Gibt es eigentlich einen Profi, der keinen Strava-Account mehr hat? Benz auf Strava-Profil für Profi-Radfahrer. Gemeinsame Aktiv. Ach nee, Essen. Man sprint vor einem Tag. 572 Kilometer, 27 Kilometer in den letzten 4 Wochen, mein lieber Scholli. Naja, er fährt sehr viel, aber ich glaube nicht, dass da jetzt hier irgendwas in Köln unterwegs war. Wen soll er denn da besuchen, wenn der Pollitt dann auch nicht da ist? Naja, wurscht. Machen wir einfach mal weiter, bevor wir uns hier komplett bei Paris-Nizza und Benz-Vio verlieren. Zweiter Tag war es dann endlich mal an der Zeit, dass das Team DSM auch mal ja, eine komplette Etappe abschießt.
Ja, aber meine ich, der erste Saisonsieg jetzt auch durch Kees Bol, den Sprinter. Also die Etappe war 188 Kilometer von Anville-sur-Mancion nach Amélie. Auch wieder eine flache Etappe, wo man aber sagen muss, dass es dazwischendurch schon mal ein bisschen Wind gab und das Feld da so 70, 80 Kilometer vom Ziel mal ein bisschen auseinandergebrochen ist. Letzten Endes aber wieder alles zu einem Sprint zusammengelaufen ist. Ja, und am Ende muss man sagen, hervorragend gemacht von der Mannschaft DSM, die Kees Bol da sehr gut abgeliefert haben und an dem Tag ausnahmsweise mal Sam Bennett in einer schlechten Position, bisschen auf dem falschen Fuß erwischt.
Ja, kann ja auch mal passieren. Und von einem Mats Pettersen, der wirklich einen sehr, sehr grandiosen Saisonstart hinlegt, und Michael Matthews geschlagen zu werden, ist dann auch schon okay. John Degenkolb auf Platz 6, auch erfreulich, dass er da vorne reinfahren konnte. Und ja, Ackermann dann Platz 7, ja doch 7, kann, ist wahrscheinlich wenig zufrieden, aber was will's machen? Nächste Etappe, dritte Etappe war dann, ich glaube...
Ja, zur Etappe 2 vielleicht noch kurz, wollte ich noch eine Sache erwähnen. Immer. Gab es zwischendrin noch einen Sturz von George Bennett, also nicht Sam Bennett, sondern George Bennett von Jumbo Visma. Der ist in so einer kleinen Ortschaft, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Frankreich, gibt es öfter, dass die in der Ortschaft quasi so eine Verkehrsverengung einbauen, dass quasi nur noch ein Auto auf der Mitte der Fahrbahn durchfahren kann.
Und dann sind meistens rechts und links so Poller, ne?
Genau, der ist auf der linken Seite an so einem Poller hängen geblieben. Oh. Und lief dann, also so, ja, vielleicht 30 Sekunden oder so, hat man es im Bild gesehen, ein bisschen wie so ein angeschlagener Boxer durch die Gegend, und war auch auf den Kopf gefallen. Und da habe ich mich dann auch wieder gefragt, ja gut, warum lässt man den da jetzt noch weiterfahren? Weil das sah im ersten Moment gar nicht so gut aus. Mhm. Von daher hätte ich das vielleicht besser gefunden, wenn man ihn rausgenommen hätte. Aber ja, er ist dann weitergefahren, ist jetzt, glaube ich, immer noch im Rennen. Von daher scheint das die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Aber ich finde, generell wäre es besser halt, wenn man bei sowas noch genauer hingucken würde.
Ja, wenn man einfach sagt, okay, Sturz auf den Kopf, Abgeschwindigkeit so und so viel, grundsätzlich rausnehmen klingt jetzt auch hart, ne? Weil wenn du, also die, jeder von uns, also ist wahrscheinlich...
Ja, aber es gibt ja auch bestimmte Tests oder so, glaube ich, die man unmittelbar nach so einem Unfall durchführen kann mit jemandem, um einigermaßen abzusichern, dass er keine Gehirnerschütterung hat.
Weiß nicht, ob das gemacht wurde oder ob man ihn direkt hat fahren lassen. Also ich bin einmal, also ich glaube, das Schlimmste, was mir passiert ist, mit 35 ungefähr, also, und ich war noch jünger, auf den Kopf gefallen zu sein. Und nach so 2-3 Minuten Sitzen am Wegesrand konnte ich dann für mich relativ gut entscheiden, okay, ich kann weiterfahren. Aber ich bin auch kein Profi, ne? Von mir, also hätte ich jetzt gesagt, nee, ich kann nicht mehr weiterfahren, dann wäre es auch nicht schlimm gewesen. Klar, die müssen aber mit einem ganz anderen Druck umgehen in dieser Situation. Ja, finde ich grundsätzlich eine schwierige Sache. Also ich würde da immer noch auf den Selbsterhaltungstrieb des Menschen setzen, auch wenn man da wahrscheinlich oft falsch liegt. Ich erinnere, welches Rennen war das nochmal? Da ist doch nach so einer Abfahrt, eine ganz lange Linkskurve. Da ist doch auch mal irgendeiner...
Das war in Amerika bei einem Rennen, bei Utah Unfahrt, glaube ich.
Genau. War es nicht von Education First einer?
Ja, glaube schon.
Ja, der auch so rumgetaumelt.
Cannondale damals noch.
Ja, genau. Der da auch so rumgetaumelt ist, unschönerweise.
Ja, und der lief dann auch quer über die Straße und dann sind die ganzen anderen Rennfahrer da in der Abfahrt vorbeigekommen.
Genau.
Wusste gar nicht, was er da macht.
Ja, genau. Ich sehe, wir wissen beide, welchen Menschen wir meinen.
Die werden sich auch gedacht haben, was ist das für ein betrunkener Fan?
bestenfalls. Nicht betrunkener Timo-Kollege. Zeitfahren. Ja, im Zeitfahren, was nicht Primoz Roglic gewinnt, sondern nur Dritter wird und wo Ron Dennis Sechster wird, da ist ja irgendwie was komisch. Aber es war wahrscheinlich einfach nur die kurze Länge, also mit 14 Kilometern. Das war vielleicht für die Spezialisten auch nicht die Möglichkeit, sich richtig zu verausgaben. Und dafür war es wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach.
Ja, und wo wir gerade bei dem Thema Helmen sind, an dem Tag hat einer mit einem Feuerwehrhelm gewonnen.
Mit einem Feuerwehrhelm? Ich kenne die Education First, Education Helme, habe ich jetzt kein Bild vor Augen, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist ein sehr, sehr sonderbares Design, wie ich finde. Ich schick's dir auch gerade mal. Also der Helm in meinen Augen sieht einfach nur potthässlich aus, aber es scheint so, das hat hinterher Jonathan Waters auch geschrieben, ist das einer mit den geringsten CW-Werten überhaupt. Also von daher war das, denke ich, gerechtfertigt, dass das, also er hat am Ende um 0,8.
Ach, diese Helme, ja, doch. Die
0,83 Sekunden, glaube ich, gewonnen.
Wie viel nochmal?
0,83 Sekunden.
Durch den Helm.
Ja, wahrscheinlich durch den Helm.
Ja, aber die hatten die letzte Saison doch auch schon.
Die hatten die letzte Saison auch schon, ja.
Ja.
Das sehen wirklich so aus wie Feuerwehrhelme.
Ja, das stimmt schon so ein bisschen. Da hatten die doch letztes Jahr die Ente vorne bei den Lufteinlässen sozusagen das Gesicht rausgemalt, oder?
Genau.
Ja. Also ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt so tragen, aber Vielleicht mal, vielleicht, wenn wir irgendwann mal bei irgendwas ganz, ganz sicher sind, dann machen wir zwei eine Wette und dann gucke ich, dass ich so einen Helm organisiert kriege und du musst mit dem Helm fahren.
Das wäre Strafe.
Ja, genau. Wette verloren, musst mit dem Helm fahren. Aber ey, wenn es funktioniert hat, ich glaube, viele Fahrer würden sich sagen, ist mir egal, wie der Helm aussieht, wenn ich das Rennen gewinne. Ne? Also, dann geht das schon klar. Denke ich.
Ja, und für Stefan Bissiker, 22-jähriger Schweizer, da war schon bei der UAE-Tour, im Zeitfahren ist er mir aufgefallen, weil er da nämlich Zweiter wurde. Mhm. Relativ vielleicht überraschend ein bisschen. Ist jetzt im zweiten Jahr Profi bei dem Team und ja, super Zeitfahrer, wie sich jetzt herausstellt, und war, glaube ich, sogar sein erster Profisieg jetzt.
Mhm. Wenn ich das hier richtig sehe, in seiner Palmares, ja, in der Tat. War aber auch schon im Jahre 2019 Zweiter im U23 Weltmeisterschaftsrennen. Also durchaus jemand, den man vielleicht mal auch für die Zukunft im Auge behalten sollte. Und ja, wie so oft bei Education First, ein gutes Näschen für so jüngere Fahrer, wie ich finde.
Ja, freut mich für die, dass sie da mal wieder so einen Coup landen konnten und die anderen überrascht haben, weil mit dem hätte vielleicht auch Primoz Roglic an dem Tag und Remy Cavagna von der König Quickstep, die weiteren Plätze belegt haben, nicht gerechnet.
Ja. Schön, schön, schön. Wobei ich gerade sehe, Education First, achso, das ist das 2022er Team. Ich habe mich gerade gewundert, warum so wenig Fahrer gelistet sind, aber es war ja einfach, also alle, die schon fürs nächste Jahr mit verpflichtet sind. Etappe Nummer 4 war dann eine Etappe, die man vielleicht bei Paris-Nizza so ein bisschen mehr im Auge hatte, aufgrund dessen, dass es nicht so eine flache Etappe ist, keine Sprintankunft, kein Zeitfahren, sondern etwas, wo es in die Berge ging und wo man dann natürlich auch Maximilian Schachmann eher im Auge haben sollte.
Ja, eine Bergankunft, die erste Bergankunft bei Paris-Nizza in diesem Jahr.
In Girouble?
Ja, vielleicht. 190 Kilometer und es ging den ganzen Tag, ja, fast nur rauf und runter. Zum Schluss so ein Rundkurs auf diesem Mont Brûlé. Das war eine Steigung 3,2 Kilometer mit 7,3%. Also schon ganz schön, und vorher ging es auch noch ein ganzes Stück bergauf. Mhm. Ja, und man hat recht deutlich da auf der Etappe gesehen, wie so die Kräfteverhältnisse sind. Primoz Roglic und dann der Rest.
Ja, also wenn ich mir anschaue, mit welchen, ich habe eine kurze Zusammenfassung gesehen, es war einfach so, dass man zumindest hatte ich den Eindruck, gedacht hat, Primoz Roglic braucht sich nicht, der braucht nicht komplett ans Limit zu gehen, um einmal diesen herausgefahrenen Abstand zu halten. Also das war jetzt nicht.
Ja, der ist 3 Kilometer vom Ziel losgefahren und ja. Da konnte auch keiner mitfahren. Was mich nur so ein bisschen überrascht hat, am Anfang hat er so 20 Sekunden rausgefahren und am Ende waren es dann doch nur noch 12.
Ich glaube, der hat einfach rausgenommen oben.
Mag sein, ja.
Also ich glaube jetzt, also der hat nicht, wie sagt man, ein gutes Rennpferd springt nur so hoch, wie es muss. Der hat halt irgendwann gesehen, okay, das reicht jetzt hierfür. Und wenn es, also bei der Tour de France glaube ich, dass es zu einem größeren Abstand gekommen wäre. Jetzt so, ne, zweite Etappe, zweite Woche Tour de France, alle eng beieinander, dann hätte der deutlich länger und schneller und weiter durchgezogen. Bin ich felsenfest und überzeugt, dass der da jetzt nur das Nötigste getan hat. Ob der jetzt da Paris-Nizza gewinnt, ich glaube, nimmt er mit, wird er sich darüber freuen. Aber die Welt geht für ihn auch nicht unter, wenn das nicht jetzt funktionieren würde.
Ja, und Maximilian Schachmann auf Platz 2. Hätte ich nicht gedacht, dass.
Der wiederum würde sich wahrscheinlich freuen, wenn er Paris-Nizza gewinnen würde.
Ja, ist ja der Titelverteidiger. Also hat es ja im letzten Jahr schon gewonnen, die verkürzte Version, wo es dann abgebrochen wurde am Ende. War jetzt sein erster Reineinsatz in die Saison. Hätte nicht gedacht, dass er da schon tatsächlich so gut in Form ist.
Mhm. Heute kam dann, schloss ich noch an, eine Etappe, die wieder im Sprint endete, und zwar in Bolinet.
Bolinet,
wo Saint-Benet gewonnen hat vor Renard Sambuhani und Pascal Ackermann für Bauhaus. Ja, Sprintankunft nicht jetzt irgendwie entscheidend für das Gesamtklassement. Und dort sieht es jetzt so aus, dass Primoz Roglic 31 Sekunden vor Maximilian Schachmann liegt. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich merke, wie meine Stimme selber weggeht. Eine Sekunde.
Ja, man kann nicht noch sagen dazu, an dem Tag ist ja auch heute der Tag der Aufzeichnung, hat Maximilian Schachmann aufgrund von Bonifikationen am Ende noch genau 4 Sekunden gut gemacht.
Was hat er denn für Bonifikation gekriegt? Hat er dem Renndirektor in die Tasche getragen oder was?
Nee, bei Zwischensprints zwischendurch.
Ah, okay.
Genau, und dadurch hat er ein bisschen Zeit noch gut gemacht, aber ja, bei 31 Sekunden Rückstand ist es vielleicht am Ende, sind es vielleicht die entscheidenden Sekunden, vielleicht aber auch nur einen Tropfen auf dem heißen Stein.
Also heute Etappe Nummer 5, es folgen noch, vielleicht machen wir für dieses Rennen noch eine kleine Vorausschau. Etappe Nummer 6 wird sein von Brig nach Binbio. Behaupte ich jetzt mal, dass dort nicht zu großen Abständen kommen wird. Das wird sich nach etwa, sagen wir mal, 2/3 gibt es einen schon ansehnlichen Anstieg. Aber das wird hinten raus wieder alles zusammenlaufen. Wenn es passieren wird, dann wird es auf der 17. Etappe passieren. Wenn es von Nizza nach Val de Loire le Colmaini gehen wird, wo es dann eine amtliche Bergankunft, nenne ich es mal, hat.
Ja, das ist wirklich ein Berg zum Schluss. Also Etappe Nummer 7, Val de Loire le Colmaini. Das ist, da wird die Rundfahrt entschieden. Und ja, wie gesagt, diese letzte Etappe, ursprünglich Nizza, da muss man mal sehen, wie sich das am Ende gestaltet.
Ja, vielleicht machen die da irgendwie, also da die ist auch jetzt, das ist ja quasi wie bei der Tour de France, ne, Schaulaufen, wurscht, was da jetzt noch passiert. Wenn das Rennen wird gemacht auf der 7. Etappe und das ist dann, gerade mal datumsmäßig bin ich gerade ein bisschen durcheinander, heute war Etappe Nummer 11, Quatsch, heute ist der 11., ich Idiot, 11 am 5, also Freitag.
Am Sonnabend ist die Bergankunft und am Sonntag.
Sonnabend sagt doch in Bayern wieder nur ihr, das weiß doch kein Mensch, was Sonnabend ist.
Ja, da werde ich wahrscheinlich noch 10 Jahre brauchen, um Samstag zu sagen. Das ist so eingeprägt.
Aber du kommst doch ursprünglich aus Norddeutschland, da sagt ihr doch nicht, habt ihr früher Sonnabend gesagt?
Klar.
Echt?
Ja.
Muss ich mal gucken, wo hier so die Grenze zwischen Sonnabend und Samstag verläuft, damit ich dann.
Synerven und Synach.
Was?
Sagt man.
Gesundheit. So. sag das nochmal.
Synerven und Sonnach.
Synerin?
Synnabend. Synnach.
Ja, also finde ich okay. Wenn du damit gut leben klarkommst, ich weiß auch gar nicht, war das bei uns, also ich weiß jetzt gar nicht so dialektmäßig, Sonntag, Samstag, keine Ahnung. Dafür bin ich zu wenig im Dialekt drin. Muss ich mich erstmal wieder mit Kölsch reintrinken, damit ich dialektisch sicher bin. Okay, haben wir die Vorausschau auch bei Paris-Nizza direkt gemacht. Diese Rennen stehen an, haben wir dann gleich ein bisschen verkürzt. Während in Frankreich von Paris nach Nizza gefahren wird, möchten wir euch aber auch nicht unterschlagen, dass natürlich auch in Italien Radrennen stattfinden und doch dort auch ein sehr traditionelles Radrennen, die 56. Ausgabe von Tirreno Adriatico, da fällt es ja mir schon deutlich leichter auszusprechen, von Lido di Camaiaro nach Lido di Camaiaro, Ore, so.
Ja, Lido di Camaiore, die erste Etappe. Waren insgesamt 156 Kilometer, traditionell schon fast bildet dieses Teilstück einen Teil von Tirreno Adriatico, also man sieht es auf der Karte, das ist im Prinzip diese Runde da eine schnurgerade Strecke an der Strandpromenade entlang und ja, dementsprechend auch prädestiniert für einen Massensprint. Und auch da hat sich wieder gezeigt, ja, einer von diesen famosen dreien, Wout van Aert, gewinnt am Ende und schlägt sogar einen Sprinter der Extraklasse wie Caleb Ewan.
Ja. Hatte, also so zwischendurch, habe ich mir mal gedacht über Wout van Aert, so, also was heißt zwischendurch so, dass da so wenig gekommen ist bisher, also weißt du, so wenig Renntage überhaupt, ne, also war bis jetzt ja auch nur bei Strade Bianchi unterwegs. Und fährt jetzt überhaupt erst da sein zweites Rennen diese Saison?
Also er war vorher, muss man dazu sagen, war vorher im Höhentrainingslager eine ganze Zeit, auch, glaube ich, auf Gran Canaria. Und wenn man es da richtig zwischen den Zeilen liest, hat er da ordentlich nochmal ein paar Kilo abgenommen um auch seinem Ziel nachzukommen, in diesem Jahr nämlich auch bei einwöchigen oder kleineren Rundfahrten vielleicht auch vorne mitzufahren.
Mhm. Ja, also bin gespannt, wie er sich da beim Team Jumbo-Visma so schlagen wird, wo er ja seit letztem Jahr, glaube ich, ist, ne? Letztes Jahr, vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr.
Vorletztes Jahr, glaube ich, ja.
Ja. Entschuldigung nochmal. Genau, das war die erste Etappe, die war am gestrigen
Mittwoch,
genau. Ich bin ein bisschen durcheinander mit den Wochentagen, um ehrlich zu sein, weil wir sonst ja immer dienstags aufnehmen. Und heute war dann die zweite Etappe, die dann von Camairo nach Cessodino ging. Da wiederum hatte ein Van Aert, jetzt dachte man, so dachte ich zumindest vorher, dass es für ihn weniger gut laufen wird, weil das die Ankunft doch deutlich profilierter sein wird. Aber auch da ist er gut hochgekommen.
Naja, insgesamt über 200 Kilometer und man sieht auf dem Profil, das war schon ein bisschen kopierteres Gelände, also zwischendrin gab es nochmal so einen Berg, 4 Kilometer 6%, 3,5 Kilometer 7%. Und da war schon richtig Radrennen, muss man sagen, ja. Weil zwischendrin gab es da auch mal dann mutige Favoriten, die da angegriffen haben, also bis kurz vor Ziel war eine Gruppe vorne mit Yates, mit Almeida, war noch dabei Mikel Landa und Pavel Sivakov. Und ja, da sah es so aus, als könnte Almeida am Ende die Etappe gewinnen. Und da habe ich hier mal bewusst reingeschrieben bei uns ins Dokument, ob da der König die richtige Taktik gewählt hat, weil am Ende war es sein eigener Teamkollege Alaphilippe, der dann ihn noch abgefangen hat.
Frage ich mich immer, wer hat welche Aktien da im Rennen gehabt, ne? Also was hat man vorgehabt, ne? Wenn Julien Alaphilippe jetzt vielleicht als Leader für die ganze Rundfahrt als Sieger auserkoren wurde und das vielleicht irgendwo eine Abmachung gab, okay, ne? Ansonsten ist es natürlich in der Tat nicht die Falle englischer Art, seinem Kollegen aus Portugal da alles malig zu machen.
Also ich habe es mir jetzt, muss ich sagen, 3-4 Mal in der Wiederholung angeguckt und Almeida war so bis, 100, 200 Meter vom Ziel vorne. Und ich sag mal so, wenn Alaphilippe da nicht das ausnutzt und den Sprint so früh anlässt, dann kommt Mathieu van der Poel und sprintet einfach vorbei. Der war nämlich in dem Moment in einer bisschen weiter hinten in der Position, sodass er den weiteren Weg hatte und nicht mehr an Alaphilippe vorbeikam. Fährt Alaphilippe aber später los, hat einen geringeren Vorsprung und van der Poel überholt ihn noch und keiner von beiden, weder Almeida noch Alaphilippe gewinnt die Etappe.
Ich vermute mal, dass sie in dem Moment nicht so analytisch vorgegangen sind. Also das sind ja dann trotzdem auch irgendwie noch Impulsfahrer.
Aber da sieht man ja, wie gut dann auch dann so ein Renninstinkt von Alaphilippe ist, dass er da genau die Situation auch erkennt, dass Van der Poel da in dem Moment ein bisschen im Hintertreffen ist und er die Chance sieht und das auch nutzt. Weil anders, denke ich, kann ein Alaphilippe so einen Sprint gar nicht gegen Van Aert und gegen Van der Poel gewinnen, als dass er da irgendwie mit einer taktischen Finesse die beiden übertölpelt.
Ja, aber ne, am Ende für die Colin Quick-Sack als Team zählt es halt, ne? Und die haben das Rennen gewonnen oder vielmehr die Etappe gewonnen und das ist, was zählt. Auch wenn sich jetzt vielleicht Almeida am Ende des Tages sich auch gerne den Sieg ans Revier geheftet hätte, aber mein Gott, Pogacar auch da wieder auf Platz 4, finde ich auch so, der zeigt sich auch schon oft ganz vorne oder ist oft damit dabei. Jetzt, ne, also 7. Strade Bianchi, jetzt da auch wieder 4. Platz. Bin ich gespannt, wie das die ganze Saison über so laufen wird, ne, wenn er jetzt schon auf dem Niveau da vorne mit dabei ist.
Ja, setzt nahtlos da fort, wo er in der letzten Saison aufgehört hat und letzte Saison war ein bisschen sonderbar, weil das alles so kurzer Zeitraum komprimiert war und dieses Jahr wird man dann sehen, ja, ob es da nicht bei dem einen oder anderen, der jetzt schon so gut in Form ist, der sich gedacht hat, ja gut, letzte Saison lief das so gut, jetzt bin ich gleich mal auch wieder so früh in Form, ob sich das nicht eventuell später bei einer Grand Tour beispielsweise recht hinten raus.
Oder ist es einfach so, das, was wir letztes Jahr auch schon mal gesagt haben, die nehmen einfach alles mit, was sie irgendwie kriegen können, sowohl Training im Rennen, als auch wirklich auf Sieg warten, weil wer weiß, wie es weitergeht. Ne? Also wir hoffen natürlich alle, dass wir der Normalität immer wieder einen Schritt weiter entgegentreten. Aber so hundertprozentig sicher kann das ja keiner von sich behaupten, dass er das weiß.
Nee, gar nicht, aber ja, ich hoffe das Beste und meiner Ansicht nach kann es auch, was die Radrennen angeht, nur besser werden.
Ja, aber das tut es ja auch schon. Also letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr zu dieser Zeit haben wir weniger optimistisch auf die Saison geguckt, als wir es jetzt tun, insofern. Oder vielleicht wir waren da noch naiv, das kann auch sein.
Übrigens ganz interessantes Thema im Rahmen von Corona vielleicht noch, also das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, hat ja jetzt beschlossen, dass man in China Impfstoff kaufen will für Athleten und da wäre mal interessant zu wissen, ob sich da vielleicht auch irgendwelche Radrennfahrer anschließen.
Also dann mit der Verpflichtung sozusagen, wenn ihr bei Olympischen Spielen startet, dann werdet ihr von uns geimpft.
Ja, genau. Okay. Und da gibt es ja mittlerweile unter den einzelnen nationalen Verbänden auch ganz unterschiedliche Meinungen. Also die meisten sagen halt, wir halten uns da korrekt an die Impfreihenfolge, aber jetzt prescht natürlich da der große IOC-Verband vor und sagt, wir besorgen euch da was und da sind dann ja die Athleten in der Zwickmühle, ob sie das annehmen oder nicht.
Ja, halte ich auch nicht für, also würde ich über keinen urteilen wollen, der sich da anders verhält, als ich es mir für mich entscheiden würde. Also halte ich auch für eine ganz schwierige Frage oder Entscheidung, die man da treffen muss. Also keine Ahnung. Also ne, das ist möchte ich gar nicht irgendwie Entscheidung treffen müssen. Ne, vielleicht gibt es so viele Möglichkeiten oder so viele Eventualitäten, die in Betracht man ziehen könnte, die eine Rolle spielen. Das sind, glaube ich, sehr individuelle Geschichten. Aber haben wir eben schon mal angefangen, gucken wir nochmal, was für Rennen jetzt so die nächsten sind. So die nächsten, sagen wir mal, vielleicht zwei Wochen. Das wäre es, glaube ich, ein vernünftiger Zeitrahmen bis zur nächsten Sendung. Ich glaube, dass
Das größte Rennen mit Sicherheit, das erste Monument der Saison am 20.03. Mailand-Sanremo. Und dann
fängt die Katalonien-Rundfahrt.
Danach hätten wir noch Katalonien-Rundfahrt zum Beispiel. Ja, und dann gehen auch schon so die Klassiker in Belgien so langsam los.
Ja, Gent-Wevelgem.
Den E3-Preis beispielsweise.
Du hast dann Flandern, Gent-Wevelgem. Und das nächste wäre dann, aber ich denke mal, bis dahin haben wir noch mal aufgenommen, die Runde von Flandern. Das ist dann am 4.4., Paris-Roubaix, 11.4., also das wäre Flandern, Roubaix, Flèche-Wallonne, das wären dann die richtig interessanten Klassikerwochen, die sich dann da anschließen, Lüttich-Bastogne-Lüttich und so weiter und so fort. Ja, toi, dass das alles so laufen kann und alles funktioniert. Ich bin freudig erregt, wenn ich mir das so angucke, was da kommen wird. Okay, haben wir noch Punkt Sonstiges, bevor meine Stimme komplett den Bach runtergeht, obwohl ich gar nicht so viel gesprochen habe. Pogacar verlängert.
Ja, da geht es heute vor allem um Verträge.
Verträge, ja. Können wir machen. Also, wie viel willst du?
So viel Geld gibt dir keine Bank.
Ich bräuchte, um dich zu bezahlen. Also, ja, das stimmt wahrscheinlich. Obwohl, also gib mir die Bank nicht mehr. Gibt sie mir nicht mehr. Pogacar verlängert bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, 5 Jahre ist natürlich immer eine stolze Hausnummer. Ich weiß allerdings nicht, wie das immer jetzt ist, wie viel die sich da einfach auch verlängern. Also wie sehr dieser Vertrag über 5 Jahre wirklich für 5 Jahre gedacht ist. Oder ob man da mittlerweile auch so drüber nachdenkt, dass man einfach die Leute rauskaufen lässt.
Kommt mit Sicherheit auch darauf an, inwieweit das Team bestehen bleibt. Also ich glaube schon, dass das Engagement da von UAE recht langfristig angelegt ist, ob es jetzt auch den Zeitraum da, also diese 5 Jahre wirklich schon eine Sponsorenverpflichtung gibt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es auch mal eine Ansage in Richtung Ineos und in Richtung Jumbo-Visma. Da werden die mit Sicherheit versuchen, ja, dementsprechend dagegen zu halten und eine ordentliche Mannschaft. Also wir haben auf jeden Fall als Radsportfans darauf freuen, dass sozusagen ein Gegenpol zu einer starken Mannschaft da ist, weil dieser Tadej Pogacar ist einfach momentan, ja, wahrscheinlich mit Bernal das größte Rundfahrtentalent. Und wenn der halt nicht bei Ineos oder bei Jumbo fährt, dann ist das gut für die Radsportfans.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also so auch nur der Wettkampf zwischen zwei Teams wäre mir eigentlich zu wenig, so eine dritte Kraft dazu haben. Oder immer so der so ein Triangel, das finde ich eigentlich immer schön. Ich sehe hier als Meldung noch, das ist mir gar nicht aufgefallen, Rebellin fährt 2021 für italienisches Kontinentalteam. Auch eine Randnotiz, die ich jetzt aber trotzdem mal schnell aufgreife. Davide Rebellin, der ist auch nicht kaputt zu kriegen, ne?
Ist, glaube ich, seine 20. Saison jetzt als Rad.
Ach, mehr. Da würde ich aber jetzt fast wetten, dass es mehr sind. Das gucke ich mal nach. Ich hatte mal den sehr spöttischen Ausspruch gehört über Davide Rebellin, den ich natürlich so niemals unterschreiben würde, aber der muss einfach noch fahren, weil er sonst immer noch nachts glüht. 1992 gestartet, das heißt, er ist 18, warte mal, so weit kann ich gar nicht rechnen. Der 21,
nee, das ist,
ja. 29 Jahre.
Ja. Also der war mir die Hälfte als seines Lebens mit fast 50 Radprofi.
Du rechne das mal anders. Der ist mit 20 Radprofi geworden und ist jetzt schon seit 29 Jahren. Der ist mit 20 Profi geworden und fährt jetzt seit 29 Jahren noch seitdem. Unfassbar.
Unfassbar. Ja, und das war gar nicht mal so schlecht. Also Trofeo La Joelia, das Rennen, was wir vorhin auch besprochen haben, immerhin Platz 50. Das lässt sich schon noch sehen.
Ja, also der hat jetzt nicht, also letztes Jahr 7 Renntage, das ist jetzt, der wird wahrscheinlich eher mehr so ein Beiwerk da sein, ne, der mal bei den großen italienischen Rennen dann als Name aufgerufen wird. Ne, also hier der dreifache Flash-Wallon-Sieger, der Lüttich-Bastogne-Lüttich-Sieger, okay, als er Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen hat, habt ihr mal die meisten hier im Publikum noch nicht geboren, aber es ist die Wahrheit. Amstel Gold Race 2004. Unfassbar. Tirreno Adriatico 2001, naja.
Ja, aber um nochmal auf Pogacar
zurückzukommen,
man muss ja auch sehen, 2026, wenn dann sein Vertrag theoretisch in 5 Jahren ausläuft, ist er auch gerade mal 27. Also der hat danach immer noch die Möglichkeit, woanders zu unterschreiben.
Ich sag mal so, ihm steht wahrscheinlich mehr Türen offen als David Rebellin mit 54 dann, auf jeden Fall.
Das definitiv.
Ja, also er wird auch, also ich glaube ja auch, dass solche Fahrer jetzt am Anfang ihrer Karriere noch nicht so auf das Geld achten sollten oder müssten, sondern dass da mal im Vordergrund steht, dass sie unter guten Umständen arbeiten können. Ciccone verlängert bei Trek und Martin bei Confidis. Auch zwei Randnotizen, die wir hier anmerken möchten. Ja,
für Trek Segafredo mit Sicherheit eine ganz, ganz wichtige Personalie gewesen, weil der Co-Sponsor Segafredo ja auf dem italienischen Markt oder ist ein italienischer Sponsor, Kaffeehersteller, die ist das sehr wichtig, weil Ciccone ja für die Rundfahrten momentan das größte Rundfahrtentalent ist, was Italien im Prinzip hat. Mhm. Und von daher, dass der jetzt bis 2024 verlängert, ist eine sehr gute Sache und hat in diesem Jahr auch schon gute Resultate gezeigt. Ich setze auch auf ihn relativ große Stücke und Guillaume Martin, ja, auch bis Ende 22 bei Cofidis für den Rennstall sehr, sehr gut. Also die haben ja auch ihr Budget nochmal aufgestockt, meine ich, vor diesem Jahr. Im letzten Jahr haben sie ja schon mit Viviani einen recht teuren Neuzugang für die Sprints geholt. Der hat noch nicht so eingeschlagen und Guillaume Martin ist auch so ein Fahrer, bei dem ich so das Gefühl habe, ja, der könnte eventuell in einem außerfranzösischen Team vielleicht noch so ein bisschen mehr über sich hinauswachsen, als er das eigentlich schon, was er drauf hat.
Letzte Meldung, eine für mich wirklich sehr, sehr erfreuliche Meldung, dass bei der Polen-Rundfahrt, also sagen wir mal so zwei Teile dieser Meldung finde ich bemerkenswert. Also bei der Polen-Rundfahrt war das, Moment, ich muss mal kurz... Jetzt wird es langsam schwierig für mich, ist das Finale in Katowice, also das deutsch ausgesprochen wahrscheinlich Katowice, wo es letztes Jahr diesen schlimmen Unfall gab, wird so nicht mehr stattfinden. Und zwei Sachen, also finde ich da erwähnenswert. Und Punkt A, also angeblich hätte die UCI sich eingeschaltet und das verboten. Da frage ich mich jetzt, auf welcher Rechtsgrundlage würde man sowas verbieten? Also so richtig verbieten kann man es nicht. Ich glaube, die werden einfach massiv Druck gemacht haben, dass das nicht mehr stattfinden kann und
wird. Indem einfach, dass es nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügt. Also diese Zielankunft, denke ich einfach, da wird man mit Sicherheit von der UCI drauf gepocht haben und überflüssig, oder über, nicht überflüssig, sondern überfällig, dass das untersagt wurde, diese Ankunft da abzuhalten, so ein Bergabsprint mit fast 80 Sachen, ist halt komplett nochmal was anderes, wenn einer mit 70, 80 in die Bande schießt, als mit 50. Also da, ja, wüten nochmal ganz andere Gehkräfte.
Ich weiß nicht mehr sehr viel aus meinem Physik-Leistungskurs, aber ich weiß noch, dass der Impulserhaltungssatz, der da, glaube ich, eine Rolle spielt, P gleich Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat, dass also dann natürlich bei einer Geschwindigkeit von 50 der Faktor 250 auftritt und bei 70 490. Also um fast das Doppelte ist. Und was hätte mir damals mein Physiklehrer, Herr, weiß der Geier, wenn er mich jetzt hier sehen würde und wüsste, dass ich mir das gemerkt habe. Aber nicht seinen Namen, das ist auch schon traurig.
Es gab,
um mal kurz eine andere Podcast-Referenz, ich höre es nicht immer, aber manchmal fest und flauschig mit Jan Böhmer und Olli Schulz, und die wählen ja auf die großen fünf, und da ging es zuletzt um die großen fünf Lehrertypen. Da habe ich sehr gelacht und mich sehr oft wiedergefunden, beziehungsweise meine alten Lehrer wiederentdeckt. Und dieser Physiklehrer, ich weiß gar nicht mehr den Namen, verdammt, der hat auch immer einen weißen Kittel an.
Aha.
Also der ist noch im Kittel zum Unterricht erschienen.
Es gab mal eine Serie, die hieß Herr Lehrer Dr. Specht.
Ja, das erinnere ich, aber da war ich, glaube ich, schon zu alt für. Muss ich sagen, da war ich schon in der Disco. Wenn nachmittags kein Fernsehen mehr geguckt. Glaube ich zumindest. Aber gab es auch einen Physiklehrer, der in Kittel rumlief?
Das kann sein, ja. Das ist nicht mehr so in meiner Erinnerung präsent.
Nee, aber es war, ja. Nun ja. Also, wir haben eine sehr lange Sendung, so lange war es gar nicht, 1,40, ja doch, ist relativ lang für den Race zu Ende gebracht. Ich werde wahrscheinlich jetzt 2 Tage mit niemandem reden, weil meine Stimme weg ist. Aber wie immer, es hat sich gelohnt und ich bereue nichts. Thomas, vielen Dank für den Überblick. Ich wünsche dir heute ist Donnerstagabend, Tag der Aufzeichnung, dir jetzt schon einfach mal ein tolles Wochenende. Radfahren angesagt. Wie ist das Wetter bei euch unten?
Wohl eher nicht, vielleicht eine kurze Runde mal, aber ansonsten wird es eher regnerisch, ja, bei euch wahrscheinlich auch.
Ja, das wird's auch. Und mit diesem Halse hier, wie möchte ich nicht noch mehr zumuten, deswegen werde ich mich da wohl sehr, sehr, sehr zurückhalten. Aber ich habe jetzt diesen Indoor-Trainer, vielleicht probiere ich den mal am Wochenende aus, den ich hier mal so stehen habe, um ihn auszuprobieren. Mal gucken. Alles klar, den Hörern vielen herzlichen Dank. Die ganzen Dankesreden, die ich sonst halte, breche ich heute einfach ab. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, passt auf euch auf und passt auf eure Lieben auf und macht es gut. Tschüss.
Tschüss.